Okay, wie viel? Das ist jetzt aber nicht so unendlich viel.
Reicht doch. Okay. Mach noch eine Stunde und dann ist gut, oder?
Okay, auf geht's.
Oder zwei oder so.
Ja, wir schaffen nur. Wo willst du zwei Stunden da sie aus dem Arsch ziehen, oder?
Komm, wir machen einfach.
Mach einfach Dinge.
Die verklagen sich doch alle gegenseitig.
Die verklagen sich doch alle gegenseitig.
Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 26. Wir sind wieder oder immer noch dezimiert, weil
Dinge,
der eine, der ist irgendwie...
Verstehe ich nicht und der andere verstehe auch nicht.
Wir verstehen die Welt nicht, wir verstehen unsere Co-Kompagnie nicht, die sich alle mal wieder gedrückt haben. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin wieder da aus dem Urlaub und aus den anderen Beschäftigungen, die irgendwie so...
Naja, erzähl doch mal, was du gemacht hast. Wir haben ja jetzt eh keine News von der Nein, ist egal. Wir können es auch
überschauen. Nee, ich hab meine Masterthesis geschrieben. Das hat ein bisschen gedauert.
Und war sie wenigstens gut?
Ja, das werde ich dann sehen, wenn ich eine Note habe, oder? Ob die gut war oder ob sie sehr gut war oder ob sie nur mittel war oder ob sie ausreichend war.
Okay.
Ausreichend würde ja reichen. Ja, viel gewinnt und so.
Was? Nee, das glaube ich ja nicht. Jedenfalls, wir gehen einfach direkt zur Kategorie der Woche.
Ja.
Die Einsichten der Woche dieses Mal.
Felix, du hast noch gar nicht gesagt, dass du auch da bist.
Ach so, ja, ich bin da. Ich bin Felix und ich bin da.
Okay. Einsichten der Woche.
Wir haben auch sonst niemanden, deswegen machen wir weiter. Die Einsichten der Woche. Heute mit Sophos, was sich quasi selber als Virus erkennt und sich dann halt auch vernichten will. Und ich denke, das ist eine ganz gute Einsicht, die auch andere Antivirenhersteller quasi teilen sollten und sich einfach komplett von dem System löschen, nachdem sie installiert wurden. Das wäre echt gut, also es wäre ein guter Anfang auf jeden Fall, weil dann hätte man Platz für Sachen, die... Was machst du da?
Ich habe vergessen, den Backup-Recorder zu starten.
Nix kannst du echt.
Nee, ich vergesse das. Ja, und da letztes Mal ja auch schon so knapp war, Xenim hat nicht aufgenommen und dann mussten wir doch auf diese eine Aufzeichnung jetzt.
Wir hatten doch eine Aufzeichnung, die war voll gut, oder?
Die war okay, ja, klar. Ja,
siehst du.
Ja, so. Aber weißt du, mehr Sicherungskopien, desto besser.
Ja.
Mach weiter.
Genau. Jedenfalls andere Antivirenhersteller sollten das quasi wie Sophos machen und sich quasi komplett selber löschen. Und ich wäre dafür. Ich würde mir dann auch ein Antivirus kaufen.
Du würdest es kaufen, dass es sich selber löscht.
Damit es sich selber löscht. Einfach nur, um es zu sehen.
Da kann ich das Geld auch gleich einfach anzünden.
Das fühlt sich besser an irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Das fühlt sich besser an, wenn du eine Antivirensoftware kaufst, sie installiert und sie zerstört sich selbst, als wenn du das Geld gleich anzündest.
Ja.
Ich meine, so ein kleines Feuer an so einem...
Ja, weißt du, wie lange... Erstmal brennt Geld nicht gut. Weil das halt so komisches Anti-Brennbar-Zeugs hat. Und das zweite ist halt irgendwie, wenn du quasi Ironie erkennst in deinem System und die quasi einfach für dich ausführen kannst, das ist schon was Tolles.
Okay, ja, ich finde auch McAfee und Norton und
die sind alle gleich scheiße.
Die sollten sich alle selber vernichten.
Ja. Und das, wie gesagt, das ist schon der erste richtige Ansatz. Die Advisory hat übrigens eine 1,4 von 6 Punkten. Was auch immer das bedeutet. Aber nicht so viel.
Und was macht man dann, wenn es sich selber gelöscht hat?
Freuen. Ich weiß nicht, was macht man sonst, wenn man Windows hat? Also hast du
schon Windows 8 ausprobiert?
Nee. Also ich habe es mir tatsächlich, ich habe die Bonus-Testversion mal runtergeladen und dann vergessen. Und ist es gut?
Ich weiß es nicht. Also ich habe die aus dem MSDNA-Dingsbums, oder das heißt jetzt anders, mal runtergeladen, hab gedacht, irgendwann installiere ich mal eine virtuelle Maschine, aber...
Und dann doch nicht.
Ja, und dann liegt es jetzt halt als ISO da rum.
Aber
könnte es mal machen, aber...
Jetzt, wo sie nur noch Teils haben, kannst du ja quasi gleich ein Smartphone von denen kaufen, oder? Also, wenn du das Windows 8 ausprobieren willst.
Ja.
Kannst du ja in den Microsoft-Shop laden. Gibt es da Microsoft-Läden überhaupt? Noch nicht, oder?
Gibt's bestimmt. In Amerika gibt es das.
Microsoft-Shop.
Doch, gibt's.
Also ich komme jetzt irgendwo aus dem Internet.
Ja.
Mehr.
Microsoft Store online.
Microsoft
Gibt's auch einen Store offline? Ja.
Live googelt. Oh shit, ja, hier, die haben aber dieses riesige Windows-Logo, was jetzt ja nicht mehr so aussieht. Da, hier, so sieht's nämlich aus, nämlich scheiße.
Microsoft
Store. Einfach nur wie ein fucking Viereck und vier Vierecke quasi. Das ist einfach so das Microsoft-Logo platt gebügelt. Und weil es davor war, es ein Laken und jetzt ist es halt einfach nur gerade. Da kommen wir auch später noch drauf.
Was, da kommen wir später nochmal drauf?
Ja, auf das Plattbügel.
Auf das Plattbügel.
Genau, und die zweite Einsicht heute von Ingo. Die verklagen sich doch alle gegenseitig.
Ja, genau, das hatten wir gerade in der Pre-Show, weil wir wieder, wer hat wieder wen verklagt? Ach, ich habe gesagt,
Motorola verklagt Apple.
Motorola, die, echt, das machen die doch so ständig.
Ja, aber die wollen jetzt, dass sie gar nichts mehr verkaufen dürfen.
Ja, ich finde weder Apple noch Motorola noch Samsung, die sollten einfach...
Nee, also Motorola hat ja eigentlich quasi nichts mehr, außer die Patente. Und die haben echt viele Patente. Also nicht nur so ein bisschen Patente, sondern so unendlich maximal viel. Und sie gehören zu Google jetzt, oder?
Ja, die sind von Google gekauft worden.
Ja, die haben quasi alle Patente jetzt gekauft von Motorola. Oder quasi mit Motorola.
Ja, aber so richtig da rausgekommen ist auch noch nichts irgendwie, seitdem die den gekauft haben, oder?
Doch, sie haben Apple verklagt.
Ja, aber keine neue Telefone, irgendwie
Telefone,
super Sachen.
Telefone verklagen.
Also seitdem, wenn es um Android geht, hört man gerade
Ich glaube, die wollten einfach Samsung, oder? Die wollten einfach nicht von Motorola verklagt werden, deswegen hat Google die direkt selber gekauft einfach. Ja.
Google hat die gekauft, um überhaupt mal ein paar Patente zu haben.
Aber die haben doch ganz viele Softwarepatente, oder?
Ja, aber doch keine Mobilfunkpatente, darum geht's doch. Die wollten ja nicht von Apple
aber
so verklagt werden.
Aber die stellen ja auch keine Mobiltelefone her.
Nein, aber sie stellen eine Software her, die auf dem Mobiltelefon läuft.
Ja, das ist
läuft.
Doch scheißegal.
Nee, das ist scheinbar nicht scheißegal.
Achso, na gut, also es kann sein, so, dass es quasi die ganzen Hardwarehersteller sind quasi nur Proxys für Giga-Google.
Giga-Google?
Ja, weil es so groß ist einfach. Und die Giga-Google will natürlich nicht, dass ihre ganzen Proxys kaputt gemacht werden von Apple und in Grund und Brunnen verklagt. Deswegen haben sie jetzt diese ganzen Patente quasi von Motorola gekauft. Also es wäre meine, wie ich glauben könnte. Mhm. Nicht?
Nee.
Nee? Wie nee? Das macht total Sinn.
Wie keinen Sinn. Genauso wenig Sinn macht, dass irgendjemand Git verklagen will.
Ja. Wie, er will Git verklagen?
den
Tintenfisch Git oder einfach?
Nee. Der Rackspace, die Git einsetzen, werden verklagt von Personal Web Technologies und Level 3 Communications.
Haben wir das in unseren News?
Ist mir gerade eingefallen, als wir darüber geredet haben. Ich steck dir das jetzt mal in die News, weil sie verklagen
sich. Okay, also sie verklagen sich.
Sich alle gegenseitig, sag ich dir doch.
Shit, aber was soll es? Also, haben
die
sie
meinen,
gesagt,
sie haben irgendein Patent, was irgendwie...
Nur gucken, was haben sie denn für ein Patent?
Auf jeden Fall ist da ein Patent.
Liste der Patente, auf denen die Klage beruht. Wir haben sogar eine Liste der Patente. Die verklagen sich doch alle gegenseitig.
Git wird verklagt.
Okay, und zwar die Titles sind Data Processing System using substantially unique identifiers to identify fucking shit, Alter.
Ja, genau.
Data items have same identifiers. Mhm. My God, das hört sich ja fast wie ein Index an. My God, geht es überhaupt? Identifying and requesting data in network using identifiers which are based on content data. Oh shit, das sind einfach super generic Core.
Ja, das ist ja das Problem bei diesen scheiß
Patenten. Das ist einfach super. Ah, apropos Patente, es soll jetzt so ein Prior Art Stack Overflow geben, was ich heute erst gelesen habe. Stack Overflow, wir Live-Googling wieder.
Ja. Also, meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, der Felix, der sitzt gerade vor seinem Firefox, tippt da Sachen ein
ich
auf dem ersten Link von Arts Technica und findet
Patent Offices try Stack Overflow for Patents. To find prior art. Und zwar, wir gehen jetzt hier mal auf das hier erste drauf, wenn wir hier den fucking Link finden. Also es gibt einmal eine Seite, die nennt sich Peer-to-Patent. Die ist von der New York Law School im 2009 irgendwie aufgemacht worden. Und dann gibt es hier noch eine andere Seite, die heißt Ask Patents. Die sieht so aus, ich verstehe nicht.
Und was ist jetzt der Sinn dieser Aktion?
Das hier ist hier quasi
Prior Art.
Du kannst als Patentanwalt oder als Patentmensch, der diese Patente halt ausfüllen und begutachten soll, kannst du da bei Ask Patents nachfragen, ob es schon mal so einen quasi gibt oder ob es irgendwie schon sowas Ähnliches gibt als Prior Art. Zum Beispiel hier Prior Art for Vehicle Air Conditioner. Also darauf drücken und dann fragt er hier seine Frage. Also so sieht ist halt Stack Overflow einfach. Nur für Patente.
Okay, also Stack Overflow für Patente und das soll den Patentleuten helfen irgendwie.
Ja, ja, Prior Art zu finden. Und ich finde, das macht ja auch Sinn, weil, also zum Beispiel, du bist jetzt in so einem Patent Office, ja? Und du hast irgendwie 1000 Milliarden Patente, die du durchschauen musst und Prior Art suchen musst. Weil das ist ja, was du als Patentmensch in diesem Patent Office machst, ja? Du machst ja quasi nichts anderes, außer okay zu sagen oder nicht.
Ja, und hast dann bestimmt nur 5 Minuten Zeit pro Patent.
Ja, richtig. Deswegen kannst du das da fragen und kannst dann direkt mit der nächsten weitermachen und dann noch 3 Stunden oder 4 Stunden wieder gucken, ob irgendwelche irgendwie Leute...
Ob die gecrowdsourced.
Genau, und vielleicht kannst du dann auch selber raufschauen, wenn du zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, wenn du halt gerade irgendwie nichts zu tun hast, was ja auch mal in so einem Patentoffice passieren kann. kannst du da hingehen und anderen Leuten helfen, rauszufinden, was Prior Art ist oder nicht.
Dann kannst du sagen, habe ich schon gestern so ein ähnliches Patent gesehen?
Ja, genau. Habe ich gestern eins unterschrieben, kannst du da zum Beispiel sagen.
Was? Ja, ist definitiv Prior Art.
Ja, jetzt. So, warte. Jetzt.
Booyah.
Genau, also die Sache ist halt auch, ich weiß nicht, wie weit offen dieser Prozess ist, überhaupt diese Patente quasi zu begutachten. Aber es kann natürlich auch sein, dass da irgendwie Informationen rauskommen, die jetzt nicht so offen sein sollten. Ich weiß nicht genau, wie das ist mit dem Einreichen von Patenten und Shit.
Ja, kostet irgendwie 3 Euro oder so.
Ja, ja, klar, es kostet 3 Euro. Aber ist dann dieser Prozess schon offen? Ist es ab dem Zeitpunkt quasi schon publiziert?
Ich hoffe mal, weil sonst, wenn die dann ja, nee, die brauchen ja manchmal 2-3 Jahre, bis das Patent verteilt, genehmigt wird.
Ja,
also und so lange könntest du es ja sonst nicht verwenden. Das wäre ja Blödsinn.
Okay.
Nee, ich glaube,
ab dem Zeitpunkt ist es dann eh egal.
Ich glaube, sobald du es eingereicht hast, dann ist es okay.
Und dann kann, also dann könnte tatsächlich so ein Patent, wie heißen die Leute denn bei so Patent, bei so einer Patentanstalt? Zum Beispiel.
Anstalt. Insassen heißen die.
Zum Beispiel Dings. Wie heißt der?
Albert Einstein.
Albert Einstein war ja auch beim Patent Office. Wie hieß denn der da?
Patent.
Also, wie hieß denn? Patentfuzzis. Also diese Patentfuzzis können dann auf diese Seite gehen und nachschauen. Und ich finde, ja, ich meine, es ist ja nicht so, als ob man da irgendwie sowas falsch
Patentierer.
Machen kann. Patentierer? Nein.
Patente Leute.
Wir gucken mal im Internet. Was sagen die Leute hier? Auch in Indien, ne, das hört sich nicht richtig an.
Insassen einer Patentanstalt. Genau.
Insassen einer Patentanstalt. Ja, genau, machen wir aber weiter mit Toten der Woche.
Wer ist denn tot?
Also ich bin für userscripts.org, weil irgendwie IPv4 ist ja schon ein paar Mal tot gesagt worden. Zwar in diesem userscripts.org, ganz kurz zusammengefasst, es gibt ein Plugin oder ein Add-on, das nennt sich GreaseMonkey. Und mit GreaseMonkey kannst du quasi so JavaScript ausführen, wenn du auf eine Seite kommst. Dann macht er halt irgendwie Sachen vorher und macht zum Beispiel irgendwie eine Seite hübsch und verzieht irgendwie, macht's größer oder was auch immer. Oder er fährt, oder was gibt's hier? Download YouTube-Videos als MP4 zum Beispiel. Gab's als User-Script.
Ja, und die gibt's jetzt nicht mehr, oder was? Die ganze Seite nicht mehr, oder?
Nee, pass auf. Es gibt die Seite schon noch. Aber in der Policy von Chrome steht jetzt,
das darf nur noch über
dass du nur Store. Noch über den Chrome-App, Web-App-Store Software nachladen darfst.
Ja, stimmt.
Und,
seit der letzten oder vorletzten Version gilt.
Ne? Genau, also relativ frisch. Und seitdem funktioniert userscripts.org für Chrome nicht mehr.
Ja, aber für Firefox geht es noch.
Für Firefox geht es noch. Ich habe es tatsächlich früher auch benutzt. Weil da geht halt relativ schnell
ja,
so
ich mein,
was du automatisieren willst.
Es geht ja trotzdem, du musst es bloß irgendwie manuell reinfriemeln. Früher konntest du draufklicken und es ist so reingeladen worden, jetzt musst du irgendwie runterladen.
Genau, du musst es copy and pasten in deinen Browser rein und shit.
Ja, ich meine, es geht schon irgendwie, es ist bloß halt irgendwie Pain geworden.
Ja.
Also es ist schwieriger geworden, dass du jetzt
genau,
Erweiterungen
also ich weiß nicht, also es ist jedenfalls Ich weiß nicht, ob es jetzt damit stört, weil es gibt halt immer noch Firefox und Opera-Zeugs. Ja.
Gut, aber dann sind sie ja also nicht wirklich richtig tot, nee, sondern nur.
Komm, dann nehmen wir IPv4. Lass mich überzeugen. Wir haben ja sonst nichts, ja.
Das ist auch gut. Da ist ein IPv4-Link und dann ist total Google, die Ion OS verletzt Android-Patente irgendwie. Das ist der falsche Link.
Warum hast du das da reingekopiert?
Keine Ahnung. Das war nicht mein
jetzt
Plan.
Kommen wir die Ausreden.
Also
aber pro Linux bist du immer. Weil du machst immer Links von pro Linux. Ich mach das mal zu, die verklagen sich doch alle gegenseitig.
Genau. Google verklagt jetzt irgendwie hier die Leute.
Ion OS verletzt.
Nee, Ion OS ist von, wer war das? Chinesische Firma.
Überraschung.
Alibaba. Das ist ja diese große Suchmaschine.
Ion? Aber was?
Die haben ein eigenes Betriebssystem, was irgendwie
auch. Wo du nur bei Alibaba einkaufen kannst, oder?
Was weiß ich denn? Ich hab's mir nicht durchgelesen, aber es passt zu der, alle verklagen sich gegenseitig.
Alibaba
OS.
Aber, warte mal, erstmal.
Das ist dieses Ion OS, was eh nur in China gibt und.
Aber ich meine, China ist halt relativ groß.
Ja, da leben auch viele Leute, habe ich gehört.
Aber das sieht halt irgendwie aus wie Android. Ich glaube, es ist ein Android.
Ja, es ist irgendwie.
Achso, es läuft einfach auch auf Android-Phones.
Ja, ja.
Ah, ja, das macht Sinn.
Irgendwie, und das gefällt
mir. Also, es sieht tatsächlich 1:1 aus. Wenn ihr nicht wisst, wie Ion aussieht, das sieht aus wie Android. Nur halt nicht Android. Und die Android Police, wenn man nicht. Das ist die Webseite, glaube ich.
Die Android Police?
Die Android Police ist die Webseite über Android-Sachen. Mhm. Confirmed to be distributing pirated Android apps.
Pirated Android apps.
Okay, pass auf. Ion OS ist quasi nur ein Android mit einem speziellen Store. So wie und dieser Store Amazon. Hat einfach pirated Software.
Das ist gut. So muss es sein.
Nee.
Doch, in China schon. Die kopieren
die können ja nichts anderes, oder was?
Die
kopiert ihr alles. Böse, du bist so böse einfach.
Wir hauen mal voll mit dieser Keule, hier dieser Vorurteilskeule rum.
Ach so, ja, und apropos.
Eigentlich IPv4 waren wir noch. IPv4 geht jetzt irgendwie in Europa ziemlich aus.
Und zwar wie aus? Also das war ja schon mal vor 3 Jahren aus.
Nee, nein,
ist es jetzt mehr aus?
Naja, sie hatten ja dann nochmal, dann hat ja die IANA hat ja die letzten Sachen verteilt. Jo. Auf die regionalen, also bei uns die RIPE und in Amerika die, weiß ich nicht, IANA.
Die Ami RIPE.
ANARIA, keine Ahnung, wie die heißt. Und dann gibt es ja für Asien und so noch eine. Und die verteilen es ja jetzt an die Leute, die es brauchen dann quasi. Und da ist jetzt nur noch ein /8-Netz übrig in Europa.
Ja.
Und in Amerika sind es, glaube ich, noch 3/8-Netze. Mhm. Aber die werden jetzt halt nur noch unter verschärften Bedingungen rausgegeben.
Mhm.
Also wenn du da einen größeren Adressblock haben willst, dann wird dir gleich mal ein bisschen mehr auf die Finger geschaut. Und was wir auch noch machen wollen, ist, zurückgegebene Adressen sollen jetzt schneller wieder ausgegeben werden. Also
es wird niemand seine Adressen zurückgeben.
Na, ist doch, passiert immer mal wieder.
Aber nur, wenn Firmen irgendwie pleite gehen und nicht gekauft wurden davor und weil keiner gewusst hat, dass sie noch IP-Adressen haben. Weil ansonsten kaufst du einfach die Firma.
Ja.
Oder? Und dann verkaufst du nämlich die IP-Adressen. Und du gibst die nicht zurück.
Ja. Aber vielleicht, manchmal gibt ja doch jemand vielleicht welche zurück. Soll passieren.
Vater, nee.
Doch.
Bullshit. Doch. Oder wenn dann hier, ja, wir haben hier noch eine IP-Adresse. Die könnt ihr wieder haben.
Die ist übrig.
Die ist übrig. Wenn wir so ein Netzwerk fertig und wir haben noch irgendwie 3 IP-Adressen übrig, wollt ihr die wieder haben? So wird es später auf jeden Fall.
Ich hätte in meinem Netz noch 3 IP-Adressen übrig. Die kannst du haben.
Die routen wir dann an euch weiter einfach, aber die müssen zuerst über unsere Route.
Ja, genau. Super gute Sache. Auf jeden Fall, also es wird haariger. Wir haben ja irgendwie schon.
Das wurde schon die ganze Zeit immer haariger.
Ja, ja, es wird immer haariger und jetzt wird es richtig ganz haarig.
Richtig super doppelhaarig quasi.
Ja.
So haarig wie der Yeti.
Bestimmt oder mehr. Wie so ein
Bär. Oder mehr. Wie so ein was?
Bär.
Ein Bär? Meinst du ein Yeti ist. Ich glaube, ein Yeti ist mehr behaart als ein Bär.
Kommt drauf an, was für ein Bär.
Was willst du, welche, gibt's Langhaarbären?
Ja, bestimmt.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt dann auch Langhaar-Yetis.
Also komm, es gibt bestimmt, sollen wir mal googeln,
Langhaarbären? Oh Gott, ich sehe schon, wie es einfach den Bach runtergeht heute.
Die Langhaarbürste schlägt davon.
Ach, jetzt. Jedenfalls,
ja, doch, Langhaar.
Genau, apropos IPv4, da gab es irgendwie den. Gott, jetzt, echt? Du hast einfach nichts zu tun. Das
Alpaka-Fell.
Ja, das hast du davon. Jedenfalls, IPv4 gab es ja auch irgendwie erst letztens. Hat einer gemerkt, so, oh shit, da hat hier irgendwie die. Wer war das? Die UK haben, der Staat hat irgendwie noch ein /8er-Netz und die machen gar nichts damit. Und dann hat sich herausgestellt, doch, die benutzen das tatsächlich noch. Überraschung. Ja, also ist nicht so die super, super happy story, aber,
nee, aber
die können, zum Beispiel der Staat kann seine IP-Adressen zurückgeben, weil der ist ja auch scheißegal dann.
Ja,
die kriegen ja auch kein Geld dafür.
So ein paar amerikanische Unis könnten auch noch ein paar IP-Adressen wiedergeben.
Ja, oder Apple, die einfach ein komplettes /8er-Netz haben.
Ja, nicht nur Apple. Ihr HP, die auch mal irgendwann Compaq gekauft hat.
Genau, HP, die haben tatsächlich nur das Compaq gekauft, weil die das Ding
haben. Die wollten nur das Netz haben.
Die wollten nur das /8 haben.
Also den Rest haben sie irgendwie verscherbelt, sie wollten bloß
das und den Rest verscherbeln sie jetzt für Bitcoins wahrscheinlich.
Also Leute, wenn ihr euch immer noch nicht mit IPv6 beschäftigt habt, es wird langsam Zeit.
Also wir haben im Chat, also ich habe gerade im Chat gesehen, irgendwie sind Leute mit IPv6 in diesem IRC drin.
Ja, so. Ist ja auch gut.
Ich meine, das macht ja auch Sinn. Und
IPv6. Also ich bin zu Hause auch immer mit IPv6 online. Echt? Hier sieht es irgendwie nicht. Ja, ja, ich habe hier getunnelt über 6 okay, und okay. So.
Nee, das ist zu viel Pain.
Wenn die Fritzbox macht, das automatisch. Da okay. Sagst du, setzt du nur den Haken, trägst deine Six-Daten ein oder sagst du Six-to-Four-Tunnel an und dann ist gut. Und dann verteilt es in dein Netz und dann ist alles schick. Und dann setzt du noch den Haken hier, außen keine IPv6.
Aber ich meine, IPv6 wird ja eh nochmal so ein Ding, wenn man sich das mal von Security-Gesichtspunkten anschaut. Das ist halt schon echt super gruselig eigentlich.
Ja,
jeder im Netz kann sagen, dass er ein Router ist, ja. Er kann sagen, ja, ich route dein Internet-Traffic weiter. Das ist einfach sich aber super automatisches Man in the Middle an. Und das ist es auch, das ist halt das Coole daran. Du kannst einfach sagen, ja, ich bin ein Gateway, ich mache das Richtige für dich. Und das kann halt jede Kiste im Netz sagen, weil die halt alle am Anfang erstmal super broadcasten, also multicasten halt. Sie multicasten so, ja, oh Gott, ich brauche irgendwie ein Gateway. Und dann sagen die ganzen anderen, sagen, ja, wir sind alle Gateway. Und dann ist es einfach.
Ja, auch Heiser hat gestern irgendwie geschrieben.
Gestern?
Ja,
gestern. Wir sind so
Nachholbedarf bei Sicherheitslösungen. Auch das Problem ist halt
copy das mal in unsere News
dass
rein.
Dass viele Programme einfach mit IPv6 noch nicht richtig umgehen.
Richtig. Die meisten haben halt einfach gedacht, okay, das ist einfach nur mehr Numbers und dann ist fertig.
Ja.
Aber das Problem ist es halt nicht.
Ja.
Und die ganzen Netzwerkstacks, die alle noch quasi komplett ungetestet sind, werden einfach super hart explodieren.
Ja, und es gibt halt auch noch hier was kein IPv6-Ready-Logo oder kein Security-Logo.
Das ist super Bullshit, diese fucking Logos, wie oft ich die schon auf Webseiten gesehen habe, die super hart gehackt wurden einfach. Wie heißt es, das Logo die Zertifikate machen?
TÜV?
Wie heißt es? CERT. Wie heißt die Third-Seite?
VeriSign?
Genau, VeriSign. Ja, so Security Verified by VeriSign. Und dann hast du halt den super krebligen Scheiß gehabt auf einmal und denkst so, nein, das ist diese Logos. Sie funktionieren, wenn du wirklich Leute überzeugen willst, dass sie bei dir einkaufen. Aber sie sagen einfach das überhaupt...
Das ist wie dieses TÜV-Logo.
Sie haben einfach super keine Aussage. Ja, genau wie dieses fucking TÜV-Logo.
TÜV Security Certified.
Bullshit.
Wunderbar. Aber es ist so ein schönes, warmes, mulmiges Gefühl, dass du
alles zertifiziert hast. Ja, klar, genau, zertifizierter Security-Händler. Der verkauft dir ID-Zero-Days einfach.
Ja, also beschäftigt euch mal mit
IPv6. Achso, apropos Zero-Days.
Ja.
Es gab zum Thema, man kann alles kaputt machen, gab es einen super coolen oder gibt es gerade einen Exploit für den Internet-Exploder.
Ja, soll jetzt aber irgendwie gefixt werden.
Ja, ja, klar, soll gefixt werden. Die haben als Workaround gesagt, du sollst ihr Advanced Security Kit runterladen oder so ein Scheiß.
Du sollst erstmal updaten irgendwie auf Internet Explorer 12 Trillion.
Auf Internet Explorer 12 auf jeden Fall.
Das BSI hat auch gesagt, steigt doch mal alle auf Firefox um.
Das ist super cool einfach. Explorer 12, so. Genau, steigt auf Firefox um. Haben die Firefox gesagt?
Du kannst auch auf Chrome umsteigen.
Haben die gesagt Firefox oder Chrome?
Nee, die haben alternative Browser natürlich nur gesagt.
BSI? Das bin ich mir nicht ganz sicher.
Das BSI hat gesagt, sie sollen auf alternative Browser
Pressemitteilung. Umsteigen. Sicherheitsupdate angekündigt. Wow, fucking surprise. Wäre auch schlimm, hätten sie es nicht angekündigt. So, ja, es gibt diese kritische Sicherheitslücke und wir machen nichts.
Ja, Internet Explorer für Unbekannte, da klickt man drauf.
Pressemitteilung, genau, das ist die. Oh, hier Pressekontakt, kannst du direkt hinschreiben. 17.
Da empfiehlt es allen Nutzern des Internet Explorers so lange auf einen alternativen Browser. Siehst du?
Bis der Hersteller Sicherheitsupdates zur Verfügung gestellt.
Nein, steigen sie einfach immer ganz um, finde ich.
Nee, ich finde, das ist ein guter Einstieg einfach in andere Browser. Weil sobald er quasi da ist, benutzen die Leute ihn auch. Es ist halt einfach so. Es muss bloß quasi automatisch gehen und dann ist schon gewonnen. Oder? Ja. Du musst jetzt ja sagen.
Ja!
Gott!
Ja!
Ingo!
Ich hab vorgestern mal wieder den Internet Explorer 6 verwendet.
Warum? Um den Firefox runterzuladen?
Nein, um auch mit dem alten Windows XP irgendwelche Updates zu machen. Das war cool. Wie? Das fühlte sich an wie zu meiner Jugendzeit.
Oh, echt?
Kennst du das?
Nee, ich hatte AOL. Und pass auf, um mich einzuloggen im Internet, ja? Und das habe ich mir halt irgendwie 2 oder 3 Tage angetan, habe ich gedacht. Aber jetzt gucke ich mal, jetzt muss es doch irgendwas geben, was man nach dem AOL starten kann, damit man irgendwie irgendwo anders hinkommt. Und dann, also ich hatte halt AOL von meinem Vater, weil der halt irgendwie da gearbeitet hat. Dann hatte ich halt
Broadband. Sie haben Post.
Ja, sie haben Post. Mehr so Post.
Sie haben Post.
Genau. Jedenfalls dann habe ich tatsächlich als erstes den Opera ausprobiert und auch relativ lange benutzt. Und dann weiß ich gar nicht mehr, danach vielleicht ein Firefox. Jedenfalls irgendwann bin ich auf Firefox umgestiegen, weil der Opera scheiße war und super slow. Und
er ist immer langsamer geworden.
Der ist super slow geworden einfach. Am Anfang.
Wo sie ja immer der schnellste Browser waren.
Ja, ja, Bullshit, der schnellste Browser, wenn du der einzige Browser bist vielleicht.
Ich habe hier auch alle drauf. Ich benutze den Opera gerade, um Facebook zu machen. Guck, leider ist da etwas schief gelaufen.
Wie ist es was schief gelaufen? Das ist eine Webseite.
Der sagt, leider ist etwas schief gelaufen.
Presse mit Teilung. So. Ich habe es auch noch verlinkt.
Nee, Internet Explorer war schon richtig fnord.
Internet Explorer, auf jeden Fall.
Ja. Nee, aber das hatte so dieses Gefühl, damals irgendwie waren ja alle Webseiten nur auf Internet Explorer 6.
Genau, die haben sich dann
darauf verwenden.
Die haben sich dann tatsächlich dazu aufgefordert, dass du doch mal gefälligst irgendwie den Internet Explorer benutzt. Ja. Damals, wo es noch keinen Flash gab, weil sonst der Computer abgestürzt wäre.
Das war die gute
damals Zeit. Die guten, schlechten Zeiten.
Die guten, schlechten Zeiten, ja. Genau. So, wo waren wir jetzt? Wir waren immer noch bei IPv4.
So, ja, nee, ja.
Also benutzt IPv6. Binärgewitter ist immer noch nicht IPv6 angebunden, ne?
Nicht?
Da müssten wir, glaube ich, mal den Flighty noch mal ein bisschen treten. Der so das mal macht.
Ich glaube, der kann das nicht.
Weil ich habe meine Server IPv6 alle ausgestattet.
Ja, und wo läuft denn das jetzt gerade drauf eigentlich?
Das Binärgewitter läuft ja teilweise auf GitHub und die Downloads liegen auf Flighty Server.
Ja, wenn GitHub das kann, wenn GitHub, ja,
GitHub wird das wahrscheinlich können mit V6.
Ja, dann ist das schon fertig, oder?
Naja, aber die Downloads auch mit V6 anbieten.
Ach so, ja, ist doch scheißegal, oder? Hauptsache du kriegst deinen Shit.
Nein, du kriegst den Shit, den wichtigsten Shit ja nicht, die Downloads,
ja, nee,
die MP3 und OGG-Files.
Ich bin nicht überzeugt. Na gut, dann müssen wir das irgendwie machen. Dann muss der Flighty quasi V6 aktivieren auf seinem Server, weil ich wette, der hat schon irgendwie 1000 IP-Adressen, weil mit jedem Server kriegst du irgendwie 1024 IPv4-Adressen mit oder so.
Ja, und 12 Milliarden kriegst du ja bei IPv6-Adressen jedes Mal mit.
Ja, meine ich ja. Habe ich vor viel gesagt? Dann habe ich V6 gemeint. Jedenfalls, ja, du kriegst, also wenn du dir irgendwie einen Server holst, der nicht kreblich ist oder irgendwie so eine
Low-End-Box ist. Da muss man sich echt nochmal ein bisschen reinbeißen, wie man dann IPv6-Netze verteilt und so. Das ist ja schon nochmal ein bisschen anders.
Wieso?
Ja,
du sagst erstmal deinem Server, dass er irgendeine von diesen 1024 IP-Adressen nehmen soll.
Ja, ja.
Aber und dann ist fertig.
Ja.
Und dann wird er nämlich darüber angesprochen. Ja.
Ja, gut, es kommt.
Und dann musst du noch ein AAA-Record setzen.
4 A's, ja.
4 A's. Und dann ist doch quasi schon fertig, oder brauchst du noch was?
Na gut, aber wenn das Routen, wenn du auf. Also, ich habe ja zum Beispiel Virtual Maschinen. Und musste mir schon nochmal überlegen,
so,
was ist
okay.
Jetzt die Route,
also wenn du tatsächlich
wie routet unser Dienstleister die Sachen dahin,
und
pipapo, also das war schon dann nochmal anders. Und ich meine, IPv4 ist irgendwie so drin, ja, so diese Adressen.
Ja, ja, das funktioniert.
Tippst du, und wenn du dann vor diesen Hexzahlen sitzt, dann denkst du echt schon nochmal, wie jetzt? Und dann musst du dem Apache natürlich auch sagen, hey, hör mal da drauf.
Ja.
Ja, und dann musst du es in Klammern setzen.
Stimmt, du musst ihm das ja bonusmäßig beibringen, dass er auch an der richtigen Stelle hört.
Ja. Wenn du die ganzen virtuellen Hosts haben willst, dann musst du das schon machen.
Das ist tatsächlich schon noch ein bisschen Pain.
Ja. Also Pain würde ich jetzt nicht sagen.
Doch.
Also, ja, es ist halt ein bisschen mehr Aufwand, aber ich meine...
Aber es ist nicht so viel Pain, wie in Arclinux aufzusetzen jetzt, nachdem sie keinen Installer mehr haben.
Hey, deswegen habe ich nämlich Archboot benutzt letztens, das ging dann nämlich...
Wie Archboot?
Archboot ISO, die habe ich benutzt. Die,
ja, ja, klar.
Ja, nee, das ist eine extra ein Arch Linux Release, Archboot.
Aha.
Und da war der Installer nämlich noch drin.
Dann hast du aber ein altes Release gehabt, oder? Also ich habe nämlich auch das einfach das...
Nee,
guck mal, du kannst einfach Pacman-S Archboot machen und dann hast du den ganzen Magic-Shit dabei.
Und da war der Installer noch drauf.
Ah.
Weil die ist von 06 und ich glaube 07 haben sie es umgewechselt gehabt.
Das ist super, super dreist einfach.
Ich hab's auch gedacht, ne. Und ich habe meinen Rechner mit Archboot aufgesetzt und ich weiß nicht, wie die das machen. Die sind halt nochmal so ein bisschen... spezieller und haben so ein paar Magic-Sachen da drin.
Die haben noch einen Installer.
Haben sie noch einen Installer drin und haben so cool, auch Alter. Grub-EFI, UEFI und Blagedöns, alles mit drin. Das ist eine schöne CD, um Arch Linux zu installieren. Guckt euch mal Arch Boot an, wenn ihr Arch Linux installiert.
Also das Coolste finde ich den Arch Linux Beginner Guide und das ist einfach so ein großes Fuck you an dich, wenn du wirklich ein Beginner bist, ja. So, du bist ein Beginner, dann haben wir hier diese, warte, 1000 Steps und
1000
dann,
Steps.
Dann hast du schon dein Arch Linux installiert. Yeah.
Ja.
Es ist so cool einfach. Ich finde das einfach maximale Dreistigkeit, so echt.
Also den Installer da raushauen finde ich auch, das finde ich...
Also zum Beispiel, du musst...
Und vor allem die Begründung war, es kümmert sich keiner. Ja, dann findet doch jemand, der sich drum kümmert. Rauszuhauen ist einfach...
Das Coole finde ich ja auch, du musst ja wirklich deine Locales, also deine Sprachen setzen.
Locals, ja,
das musst du. Und du musst das generieren und du musst den ganzen Shit machen. Du musst dann irgendwie dein Netzwerk hochfahren und Shit.
Ja.
Und du musst...
Aber der Vorteil ist, wenn du das alles mal wieder gemacht hast, dann hast du mal Linux wieder verstanden.
Ja, aber das ist auch wirklich nur, wenn du Linux mal... wieder verstehen willst
und
mal verstehen
willst. Nee, aber ich fand es damals total genial, weißt du, du warst irgendwie von SUSE und Ubuntu und Pipapo irgendwie so verwöhnt, dass du noch so einen Installer dreimal klicken musst und dann hattest du dein Ding da drauf und du wusstest schon gar nicht mehr, was ist das eigentlich, was ist dieses X eigentlich, was machst du da eigentlich mit?
So gut.
Und wie kriege ich überhaupt meine Sprache eingestellt, wie kriege ich das und was? Also wer mal wieder Linux richtig lernen will, der sollte sich echt mal
das Coole ist
Arch
ja,
antun.
Genau, also der Installer besteht jetzt aus drei Skripten, nämlich Packstrap. Das ist quasi ein Pacman in einen Ordner rein, den du da vorher schon angelegt hast und gemountet hast, den ganzen Shit. Dann hast du genfstab, sagst du ihm, dass du eine neue fstab generiert haben willst quasi. Und die aber auch nicht vollständig ist, das würde ich mal dazu sagen. Mir hat nämlich der /boot-Eintrag gefehlt und dann, als ich das nächste Mal geupdatet habe, hat es mir einfach mal meine Kiste zerrissen, weil ich keine Module mehr laden konnte, weil er noch einen alten Kernel geladen hat, aber nicht mehr die Module dazu hatte. Und dann hast du arg-ch-root, wo du dann quasi ein Change-Root in den Ordner reinmachst.
Ja.
Und das sind die drei Magic-Sachen, die du einfach hast und der Rest ist fuck you an dich.
Also, wer den Weg nicht will und das mit dem Installer nochmal probieren will, auf der Archboot, auf der letzten, die vom Juni ist, geht das noch.
Also das ist so ein bisschen wie der Vim für Linux-Installation. Du kannst wirklich alles machen, weil du hast ja eine Shell, ja? Aber du kannst auch einfach, wenn du keine Ahnung hast, bist du einfach gefuckt. Und ist halt so.
Naja, wenn du keine Ahnung hast, musst du dich halt reinlesen.
Ja,
also ich meine, das
Problem,
Arch-Wiki ist toll. Das
Problem ist ja auch meist, also ab und zu ist es ja wirklich der Fall, dass du keinen eigenen, keinen Computer hast, wo du es nachschauen kannst, weil du bist in dieser Shell, ja? Und dann herzlichen Glückwunsch, wenn du da Sachen suchst.
Dann bist du halt einfach bei Arch falsch, sorry.
Wenn du nicht, wenn du nicht noch einen Computer hast.
Wenn du nicht mindestens zwei Computer zu Hause hast oder ein Smartphone, auf dem du Internet hast, bist du bei Arch falsch.
Das willst du nicht auf deinem Smartphone dir durchlesen.
Das geht alles.
Wenn man keinen Computer mehr hat, dann geht das alles.
Obwohl, ich brauchte auch einen zweiten Computer, um mir ein paar Sachen per USB-Stick rüber zu kopieren. Weil sonst bist du halt einfach, sonst Ehe du da dein Netzwerk eingerichtet hast, oh, mit WLAN so und allem, so warst du erstmal. Oh.
Ich habe ja auch Vollverschlüsselung gemacht auf meine Kiste. Das ging relativ einfach, aber du musst halt den Grub irgendwie neu bonusmäßig konfigurieren und das ist in keinem scheiß Wiki beschrieben. Das ist super dreist einfach. Ohne Installer halt.
Ja.
Und zwar die Magic ist dann in der Grub. Fuck, grub.conf oder so, wie heißt das Ding?
Conf? Nee, Arch ist nicht für den Arsch. Arch ist geil, aber man muss sich halt einfach.
Das ist halt super.
Also, wer Arch-Linux probiert oder auch Gentoo, der muss sich halt bewusst sein, dass das nicht so ein Clicky-Bunti-System ist.
Genau.
Und man das nicht mal in einem Tag aufsetzt, sondern halt einfach eine Weile braucht, bis man sich sein System zurecht gebastelt hat. Deswegen,
zurecht gefrickelt hat, wenn man es davor noch nicht aufgesetzt hat.
Genau, also ich meine, klar, wenn du dann dein System erstmal gebaut hast, dann kopierst du es ja eh nur noch mit Ersing rüber und dann ist es eh schnitzpiep.
Genau. Ich hatte halt gedacht, okay, ich nutze die Chance und mache jetzt mal Krypto komplett.
Ja, kann ich total verstehen, aber und dann musst du halt das ganze Geraffel nochmal machen.
Richtig, und jetzt ist halt ab und zu mal so, oh shit, ich habe immer noch kein X installiert.
Ja, und dann fehlt dir, aber ich meine, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir aus meinem alten Arch die Paketliste
rausgeholt. Naja, das wollte ich halt auch nicht, weil die so alt schon ist. Wieder habe ich gedacht, jetzt mache ich es mal anständig.
Naja,
so wie man sich halt immer denkt, so jetzt mache ich das.
Ja, dann fehlt dir so viel. Naja, gut, okay man merkt ja, Programm XY fehlt.
Ja, also das Coole ist halt, ich habe halt UMTS auch in meiner Kiste drin. Und wenn dann halt was fehlt und ich wirklich nirgendwo bin, dann kann ich auch einfach UMTS anmachen und den Shit laden. Und das ist ziemlich cool eigentlich. Genau, wir machen.
Nee, wir waren immer noch beim Apropos von der letzten Woche, weil ich ja letzte Woche nicht da war. Ihr habt über Arch Linux geredet. Dazu wollte ich nur sagen, benutzt mal Archboot, wenn ihr das mit dem Installer braucht. Genau. Und ihr habt über Opus geredet. Und in Icecast, den wir ja auch zum Streaming benutzen, ist in der neuen Version oder in der Development-Version auch schon Opus drin. Das heißt also, wenn da die richtige Version rauskommt und Xenim auch updatet auf die neue. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir in Opus streamen.
Mhm.
Und
ich meine, wenn das gut ist, also es muss ja wohl super maximal sein und alles können.
Naja, es ist jetzt auf der einen Seite ist es jetzt erstmal ein ITF-Standard, was schon mal gut ist. Das heißt, es wird in alle Open-Source-Software kommt es jetzt eh rein.
Mhm. Ja, das ist echt
wie gesagt, praktisch. Icecast, Streaming-Server wird es drin haben, Mumble, den man, was so wie Skype ist, so Chat.
Nee, ist mehr wie Teamspeak.
Ja, wie Teamspeak, genau.
Also wenn man früher irgendwie gezockt hat, dann hat man da Teamspeak benutzt und jetzt nimmt man dafür Mumble, weil das cooler ist und Linux
Weil es Open Source ist, genau.
Und Linux.
Wir bei Radio Tux benutzen wir es auch mal, um Interviews darüber zu machen.
Okay, funktioniert das so gut?
Ja.
Aber ich meine, also, jetzt, wo ihr Dings habt, Opus, geht das ja auf jeden Fall.
Ja, vorher hast du halt Speaks benutzt.
Ja, okay, das ist aber ein Scheiß.
Und Zelt hat er benutzt. Und
Zelt?
Speaks und Zelt gibt dir zusammen Opus.
Ah, okay. Ah, ja, okay. Self heißt es, oder?
Zelt. C-E-L-T. Zelt. Kelt.
Kelt, genau. Wie Kelt.
Ja, also ich würde Zelt aussprechen.
Ja. Weil ich auch kein Englisch kann.
Also vorher hat Mumble Zelt benutzt und jetzt benutzt es halt Opus und das ist ja im Endeffekt ist es ja nur die Weiterentwicklung davon.
Ja.
Der Vorteil von Mumble ist halt, du kannst mit einem Knopfdruck kannst du sagen, aufzeichnen. Und das kann jeder machen.
Ja.
Und er nimmt deine eigene Sprache, nimmt er direkt vom Mikrofon auf und zeichnet sie halt auf, macht dann FLAC. Und wenn das jeder macht, dann hast du halt hinterher dieses Double-Ender-Prinzip.
Mhm.
Also du kannst dann einfach die Spuren nehmen von die super coolen Aufnahmen, die jeder lokal gemacht hat, legst halt übereinander und musst halt gucken, gut, dass sie nicht auseinanderlaufen irgendwo. Ja,
das ist aber
schon recht cool, so hast du gute Qualität und nicht, wenn du so ein Skype-Gespräch oder so ein Telefonleitungsgespräch aufnimmst, hörst du es ja immer.
Ja.
Ja. Okay. Und von daher das benutzen wir gerade immer Mumble. Also Mumble hat
das Mumble Bundle.
Da kommen wir auch gleich. Mumble Bundle. Das Ding hat schon Opus drin. Icecast, der Streaming-Server, hat schon Opus drin. Firefox habt ihr ja schon gesagt. Und wenn jetzt Auphonic, was wir benutzen, um die ganzen Dateien zu generieren, auch Opus unterstützt, und das werden die machen. Also ich hatte da schon mal mit denen gemailt. Die sind ja da auch so ein Open-Source-freudiges Völkchen. Ja. Haben gesagt, ja, jetzt sind sie noch bei ein paar anderen Projekten und gucken erstmal, bis der gute Encoder und sowas hergewachsen sind. Aber dann werden die das auch unterstützen.
Okay.
Und dann spricht auch nichts dagegen, dass wir dann auch in Opus streamen und auch als Podcast eine Opus-Version zur Verfügung stellen. Und ich denke mal, das Ganze fällt damit, ob Opus in Android und iOS eingebaut wird. Wenn das kommt, dann könnte das durchaus der neue
Podcasting-Standard
auch werden.
Das ist ja auch einfach so cool, weil das kann ja quasi alles, was man irgendwie braucht, oder? Und ja, das kann super gut auch noch zusätzlich.
Ich weiß jetzt noch nicht, wie es ist mit Kapitelmarken und so ein Zeug.
Das würde halt reingekrepelt irgendwie.
Ich denke, das, ich meine, das kann ja auch Ogg, beziehungsweise es ist, also du packst ja Opus in Ogg-Container rein.
Mhm. Ja, okay.
Also so wie Ogg Vorbis ist ja Codec, Ogg ist das Containerformat und Opus steckt auch in einem Ogg-Container.
Ja.
Von daher müsste das ja nur der Container unterstützen und wenn der Kapitel marken kann, sollte das bei Opus auch mit drin sein. Und wenn die Mobiltelefone, Android, iOS, Opus auch unterstützen, bin ich der Meinung, das könnte sich als Standard durchsetzen und eventuell dadurch auch der neue Podcasting-Standard werden. Weil jetzt hast du immer dieses Problem mehr, du musst MP3 machen,
ja,
weil das irgendwie das Einzige ist, was alle können.
Ja.
Und die ganzen Apple-Fanboys machen ja immer noch dieses MRAC-Zeug,
ja,
weil das qualitativ irgendwie besser ist.
Ja, Bullshit.
Nö, es ist schon besser als MP3.
Ah.
Okay. Ist in Hörtests auch so. Aber Opus ist halt nochmal besser als AAC. Und ja, wenn, ich finde ja, man müsste ja, aber Apple ist da leider, naja, ich weiß
nicht. Die sind da verschlossen.
Die sind da verschlossen und ich hoffe es total, dass die das machen, aber irgendwie glaube ich es nicht. Die sind da irgendwie ein bisschen komisch.
Zumal es ja auch super offener Standard ist und
ja,
du hast irgendwie keine Royalties
mehr. Ja, genau, du musst nicht bezahlen dafür.
Eigentlich ist alles super
awesome. Während du bei MP3 und bei AC muss ja alles bezahlt werden und deswegen ist es ja auch in den ganzen Open-Source-Tools nicht drin, ja.
Ja.
Weil die halt dafür zahlen müssen und das ist gar nicht so wenig, wenn man sich das mal anguckt,
ja,
was die haben wollen. Also gibt's, können wir nochmal so eine Seite verlinken, MP3-Royalties, was die haben wollen. Das ist echt hart. Deswegen benutzen ja auch ziemlich viele Spiele mittlerweile Ogg, weil die halt auch echt Geld dafür zahlen müssen.
Das ist ja schon krass eigentlich. So eben.
Nur wenn die ein paar MP3-Dateien im Spiel benutzen wollen, ja. Nicht, es reicht nicht mal, dass der Encoder, der es encodet, das Geld dafür bezahlt hat. Nein, wenn du es in dein Spiel packen willst und es nur abspielen willst dort, musst du es auch noch bezahlen.
Aber wie viel Geld ist denn, also wie viel ist denn so eine Lizenz?
Ach. Das gibt irgendwo MP3 Leisten.
Okay, Live-Googling. Der Ingo googelt gerade nach MP3-License. Yes,
genau, MP3-Licensing.com und dann kannst du hier die Royalty Rates angucken, was du bist, je nachdem. Für ein Hardware-Produkt sind es 65 Cent pro Unit.
Pro Unit.
Das ist nur der Decoder. Wenn du noch einen Encoder willst, sind es auch nochmal $1.50, ja. Für Software, Encoder, Decoder 75 Cent, Encoder vielleicht 5 Euro pro Unit, ja, wenn jemand sich einen kostenlosen Download aus dem Internet zieht und das Ding kann MP3, muss derjenige, der den Download anbietet, knapp $5 pro Unit bezahlen.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Doch, also ist es.
Ist es so?
Natürlich ist es so.
Wie kann das sein, dass ich dann auf meinem Linux auch MP3 abspielen kann, obwohl ich nirgends jemanden
weil
Geld
das,
dafür bezahlt habe?
Weil das, dein Linux bringt es ja normalerweise nicht mit. Du musst es ja normalerweise nachziehen,
ja,
über Lame oder sowas.
Ja.
Ja.
Und da, wie, ist es,
da
bezahlt dann einer, oder?
Nein, da ist es so, dass du es im Quelltext runterziehst und nicht als Binärpaket, also du wirst es als Binärpaket nicht vertrieben bekommen. Also deine SUSE oder deine Fedora.
Und du baust es dann selber?
Ja,
das kann ich mir nicht vorstellen. Nee,
entweder baust du es selber oder es ist halt so eine Grauzone.
Das heißt, du gaunerst es quasi aus dem Internet raus, wenn du schon.
Ja, es ist einfach eine Grauzone. Aber
tatsächlich war es wirklich so, ich habe mal Fedora ausprobiert und dann haben die gemeint, ja, wenn du hier jetzt MP3 abspielen willst, dann musst du dafür aber jetzt Geld bezahlen. Ich dachte so, was?
Ja,
und dann habe ich einfach Debian installiert.
Die müssten sonst $5 dafür zu bezahlen.
Das ist
pro Download, den die ausgeben oder pro CD, die pressen. Kein Wunder, dass die das nicht machen.
Das ist einfach. Also deswegen.
Deswegen ist MP3 halt in Open Source einfach nicht gerne gesehen.
Einfach super,
weil das einfach viel scheiß Geld ist.
Super, super dreist ist das einfach. Stell dir vor, dass du irgendwie $1 App und dann bam, $2.50 für den Scheiß. Oder nee, 75 Cent für den Decoder, weil einen Codec brauchst du ja nicht.
Ja, normalerweise brauchst du ihn nicht, aber trotzdem. Und auch wenn du streamen willst oder so, ja, 2% von dem, was du einnimmst, musst du halt weiterleiten.
Und wie ist es bei uns, wenn wir MP3 anbieten?
Ja.
Oh Gott, ich sehe schon. Ich frage andere Fragen.
2% of Revenue, 0 Euro. 2% von 0 Euro.
Warte mal, wie viel haben wir da? 0, oder? Ja. Ah, hier Electronic Music Distribution, das ist ja einfach. Dann machen wir das quasi so.
Ja, und 2% wenn kein, von 0 ist 0.
Oder müssen wir unseren Flatter jetzt 2% an Dings abgeben?
Ja, also wenn sich Opus durchsetzt, streichen wir den MP3-Stream und sagen einfach nur noch hier.
Hier, keiner kann uns mehr hören. Bam.
Nee, das steht und fällt, glaube ich, tatsächlich mit den Smartphone-Sachen.
Ja.
Wenn das da eingebaut ist und auf allen Devices läuft, dann kannst du MP3 einfach abschalten.
Also es wäre halt schon cool, wenn du es quasi wie genauso wie IPv4 direkt abschalten könntest.
Ja. Genau. Ja. Wir switchen jetzt over zu IPv6. Ja, gute Nacht. Ja. Das wäre schon cool.
Wäre auf jeden Fall praktisch.
Auch Orgvorbis war ja von vornherein nur dafür ausgelegt, 20 Jahre lang Lifecycle zu haben, also Lebensspanne zu haben.
Wie weit sind die jetzt? Auf 5?
Die sind, auf der Hälfte, über die Hälfte. 2000 ist es vorgestellt worden, okay. Wir sind jetzt 2012.
Ja, ist ja bald
also
vorbei.
Also 2020 wollten die eh was Neues haben und Opus ist jetzt das Neue.
Aber haben sie es einfach nur gesagt, weil sie gedacht haben, so coole Sache?
Nee, sie wussten damals schon, dass das zwar jetzt Stand der Technik ist, aber irgendwann nochmal was Cooleres kommen muss. Und das wollten sie halt noch entwickeln und das haben sie jetzt geschafft. Und das ist ja jetzt cool. Standard und von daher, muss man dann sehen. Das wollte ich jetzt noch zu Opus sagen, apropos letzte Woche.
Gehen wir einfach direkt über zu den News.
Gehen wir jetzt direkt über zu den News. Und du hast noch gesagt, wir schaffen keine 2 Stunden.
Ja, jetzt kommst du.
Und wir sind noch nicht mal, wir haben gerade mal 2 Punkte hier geschafft.
Nee, da oben haben wir die ganze Zeit auch schon
gemacht. Kategorie der Woche, Tote der Woche und apropos. Okay, 3 von, naja, da kommt noch nicht.
3 von noch ein bisschen. Okay. Jedenfalls News, wir hatten da auch schon jetzt ein bisschen vorgegriffen.
Das ist gut.
Internet Explorer Zero Day. Ich habe nämlich den Rapid7-Link, wo quasi der neue coole Exploit direkt vorgestellt wird als Metasploit-Modul. Das heißt, du brauchst dir einfach bloß die Community-Version von Metasploit ziehen und bam, kannst du Kisten ownen. Und das ist super cool einfach. Und keiner kann was dagegen machen, weil halt überall nur der Workaround quasi zieht. Also der Workaround halt irgendwie retarded ist. Und du irgendwelchen Shit nachziehen musst. Und das ist schon ganz schön awesome einfach. Also es gibt halt eigentlich ist es so, wenn du so Zero Days hast, die sind dann halt teuer, kosten unendlich viel Geld. Und Metasploit hat einfach, also die Leute von Rapid7 haben einfach gesagt, okay, fuck you. Wir bringen es einfach mal direkt raus in unsere super Free-Version und alle ihr könnt Kisten ownen. Und das ist einfach super, super cool. Ich würde es auch mal gleich machen, wenn wir hier Windows-Kisten ownen.
Ja, Windows-Kisten. Also deswegen hat ja das BSI auch gesagt, scheiß, benutzt was anderes.
Genau, also die Sache ist halt auch, du kannst nicht einfach irgendwie eine Kiste ownen, du musst quasi denjenigen irgendwie darauf, der diesen Internet Explorer benutzt, musst du irgendwie darauf bringen, auf eine Webseite, die von dir gesteuert ist, raufzuleiten und dann kannst du die Kiste ownen.
Na gut, aber.
Also die Sache ist halt auch.
Das können ja schon Google-Werbelinks sein und.
Das können relativ viele coole Sachen sein, ja. Und wenn du halt im gleichen Netzwerk bist, dann ist es noch ein Stück weit einfacher. Nämlich, du kannst dann einfach, wenn du Man-in-the-Middle-Situation hast, das heißt, du hast irgendwie Abhäusung, irgendwas, dann kannst du in den Traffic, der durch dich durchgeht, kannst du auch Sachen injecten. Und dann kannst du halt auch sowas injecten. Dann kannst du halt irgendwie ein super kleines iFrame direkt in die aktuelle Website zum Beispiel, die halt alle, die nicht HTTPS sind, weil das HTTPS ist dann nochmal, da musst du dich noch ein bisschen weiter anstrengen. Beziehungsweise du musst da halt klicken auf OK oder du hast halt irgendwie andere super krasse Zero Days für oder du benutzt gerade Crime, die super Anti-SSL-Shit. Aber ich glaube, es funktioniert auch nicht so dann. Jedenfalls, du bist dann quasi in der Mitte, injectest dein iFrame und hast dann quasi die Kiste geowned. Und geowned bedeutet da Zugriff als User, unter dem das quasi gerade läuft. Wenn du halt als Administrator eingeloggt bist auf deinem Windows.
Was bei den alten Windows ein Standard ist.
Ja. Also es funktioniert auch auf alten Windows, ist übrigens auf Windows XP Service Pack 3, auf dem Windows 7 und Vista, glaube ich, auch. Überall halt, wo Internet Explorer 9 benutzt wird.
Oder drunter, oder was? Oder geht es nur für 9?
Muss man schauen.
Muss auch noch drunter gehen.
Muss man kurz schauen. 7, 8 und 9.
Ja.
So einfach. Genau, also
der 6 ist nicht betroffen? Boah, da bin ich ja letztens richtig sicher gesurft im Internet.
Super secure. Security by old. Ja, einfach, wenn keiner es mehr benutzt, dann musst du es benutzen, weil dann wird es richtig gut. Genauso deswegen benutzen die Leute auch Arch Linux. Die denken, die sind dann super secure, weil keiner andere benutzt es mehr, weil du es installieren musst. genau, wo war ich? Du hast dann fährst dann quasi diesen Exploit und dann bist du auf der Kiste und bei den alten XP-Teilen hast du dann halt auch relativ leicht die Möglichkeit, deine Privilegien zu eskalieren über verschiedenste Möglichkeiten, die dann auch wieder von Metasploit, von dem Metapreter mitgebracht werden. Sehr cool, alles schon mal ausprobiert, funktioniert und ist awesome. Und benutzt keinen Internet Explorer.
Okay.
Oh, machen wir einfach weiter.
Steve, der
Steve Watts, also nicht der Ur-Steve, sondern der andere Steve, den eigentlich aber auch keiner haben will mehr.
Es gibt so viele Steve. Es gibt Steve Ballmer jetzt auch noch.
Ah, pff.
Das ist der rumhüpft auf der Bühne.
Steve Ballmer hat auch gemeint in seiner letzten Speech irgendwie, dass die Xbox die Zukunft von Microsoft ist.
Sehe ich ganz genauso. Die sollten heute nicht aufhören mit diesem scheiß Betriebssystem und diesem
Office. Jetzt haben wir auch noch zu unterstützen.
Die sollten nur noch Spiele machen, das können die am besten.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Steve Wozniak ist, Steve Ballmer ist irgendwie komisch. Verstehen halt nicht.
Ich jedes Mal, wenn sein Name kommt, sehe ich ihn hüpfen auf dieser Bühne. Es geht einfach nicht aus meinem Kopf raus.
Es geht nicht aus meinem
Kopf. Das war die Windows 95-Vorstellung, oder?
Keine. Boah. Warte, hat der Windows 95 vorgestellt?
Ja.
Ist der schon so alt? Holy shit, ey.
Ich glaube, das war Windows 95. Windows, oder?
Komm, such mal das Video. Windows wieder live 95. Googling. Ich rede so lange weiter.
Steve Jobs? Windows 95 Steve Jobs?
Nee, mach Steve Ballmer.
Steve Ballmer.
Vielleicht ist es auch ein anderes Windows gewesen. Genau, Steve Wozniak hat sich nämlich über den aktuellen oder nicht mehr so aktuellen Siemens-Apple-Patentstreit geäußert. Und ich habe kein Internet mehr. und er hat darüber gemeint, dass dieser Patentstreit eigentlich ein Scheiß ist und dass er auch nicht damit übereinstimmt, was rausgekommen ist. Also er hat halt auch gemeint, die Sachen, die da angemaked wurden oder quasi weswegen verklagt wurde, waren einfach so klein und geringfügig, dass sie eigentlich hätten niemals so durchkommen sollen. Und zwar gesagt hat er, I hate it and I don't agree with it. Und das war halt genau über diesen Patentstreit. Damit macht er sich natürlich nicht so super besten Friends.
Ich weiß bloß immer noch nicht, welches Windows das war.
Ja, ist ja auch egal.
Aber es ist einfach nur
wieder da. Rastet einfach super aus. Jetzt, oh Gott, Ingo, wir müssen hier seriös bleiben.
Wir sind total seriös.
Jetzt mach's aus.
Also das ist das, immer wenn sein Name kommt, sehe ich ihn, wie er hüpft auf dieser scheiß Bühne.
Er ist einfach super angry. Jedenfalls, er hat halt darüber gemeint, dass was rausgekommen ist, die Entscheidung, dass die auch nicht halten wird und dass das dann auch overruled, was heißt auf Deutsch? Overruled.
Na,
umgedingst wird. von höheren Instanzen dann später.
Ja, überstimmt.
Überstimmt wird. Also irgendeine höhere Instanz wird dann sagen, ja, das ist eigentlich ein Riesenscheiß und Samsung muss dafür kein Geld bezahlen. Das ist seine Meinung halt. Das Problem ist halt, er arbeitet bei Apple und das kommt dann nicht so gut an, wenn man selber, wie weit ist er denn überhaupt oben? Was hat er denn für einen Job?
Wer?
Steve Wozniak.
Steve Wozniak, der ist selbstschaffender Nichts.
Ist er irgendein C? Nee, oder?
Nee, der macht nichts.
Der arbeitet da, oder?
Wo arbeitet der?
Oder er ist einfach nur Co-Founder?
Wo denn?
Bei Apple?
Bei Apple? Ja, der hat das mal
gegründet. Ja, er war Co-Founder. Aber ist er da immer noch?
Nee, schon lange nicht mehr. Okay. Schon seit Jahrzehnten nicht mehr.
Weil er einfach so unendlich viel Geld einfach schon da gemacht hat, oder?
Die hatten sich mal zerstritten, Steve Jobs und Steve Wozniak.
Und was macht er jetzt?
Google.
Ach Gott, jetzt hör auf mit deinem blöden Google.
Wikipedia. Ich glaube, der macht nichts. Der ist in Rente. Keine Ahnung, schreibt Bücher, was man so in Rente so tut, hält Reden.
Ich möchte eine Rede halten.
Also, was soll der groß machen?
Ich weiß nicht. Rund sein nicht, eigentlich.
Dass er einfach, der wird einfach.
Okay,
genau. Der macht Lobbyarbeit.
The Wizard of Wars.
Wars?
Es ist sein Spitzname, The Wizard of Wars.
Ja.
Und zwar, was macht der jetzt gerade?
Nein, der macht nichts. Machen. So, ich muss jetzt mal hier dieses tolle
Video. Er war Computerhacker auf jeden Fall. So.
Ach was, der war Computerhacker.
Yeah, jetzt das ist klingt er alt.
Abgesagt.
Jetzt ist er alt einfach. Jetzt ist er,
der war Hardwarehacker
vor allem. Der war auch mal dünn.
Der war Hardwarehacker, ne? Also.
Ja.
Ja,
okay, und was macht er denn jetzt gerade?
Wie gesagt, er schreibt
Bücher. Er war in der Big Bang Theory.
Ja, die Folge habe ich gesehen. Big Bang Theory, großartige Serie, zumindest die ersten 3 Staffeln. Guckt euch das an.
Ich finde das super nervig, halt, wenn die lachen.
Dabei. Ja, ich hasse es auch. Comedy,
ich würde es kaufen, wenn die einfach alles Lachen rausgeschnitten haben und dass es dann halt sich immer noch irgendwie gut anfühlt und dass da nicht diese riesigen Pausen sind, ja, wo sie sonst lachen würden. Ja. Oh, das wäre so cool.
Wir hatten auch beim Retina-Cast eine Folge über
Lachen?
Nee, über Big Bang Theory. Da habe ich auch gesagt, wenn die dieses blöde Lachen rausnehmen würden, dann wäre das echt eine coole Serie. Also die ist trotzdem sehr, sehr cool, aber noch besser finde ich es, glaube ich, ohne Lachen. Mich nervt es auch.
Ja, okay. Jedenfalls, er macht aber nichts mehr und er hat gemeint, dass Apple voll blöd ist, wenn die Leute verklagen wegen irgendwie so einem Scheiß. Und deswegen wird er jetzt irgendwann einfach hart vergessen, im Gegensatz zu Steve Jobs, der quasi für immer über uns schweben wird und die Apple-Sichel.
Und das iPhone immer größer macht.
Die Eisichel quasi.
Nein, er macht das iPhone immer größer.
immer größer. Oh bis Gott, das ist so awesome. Es gab einfach so viele coole Bilder. Ja, lustige Bilder. Ich habe auch ein lustiges Bild verlinkt. Und ich habe gesagt, ist auf jeden Fall schon prior art, das iPhone länger zu machen. Da gibt es nämlich schon eine Webseite, die das nämlich genauso gemacht hat. Wenn du das mal anschaust. Oder ja, einfach selber drauf.
Ich habe dieses iPhone, dieses 10, iPhone 10, was ganz klein ist.
Nee, das ist schon klar. Aber es gibt eine Webseite, die das quasi schon vorher gemacht hat. Warte. Hier, du hast dieses iPhone, ja? Und dann, bäm, ist einfach super, super lang.
Das ist für immer lang, oder?
Ja, immer oder? Wenn du neue Sachen draufstellst quasi. Und das ist das iPhone unendlich. Das heißt, wenn sie bei unendlich sind, dann gibt es schon. Bäm. Dann ist es prior art. Von iPhone.geek.it.
Super.
Oder LT, sorry, LT. Super. Jedenfalls, Steve Wozniak muss jetzt vergessen werden, weil er so burst ist gegenüber Apple und sagte, sie gar nicht recht haben. Ach.
Nee, der muss nicht vergessen werden. Legend. So, The Glitch.
The Glitch. Ich habe diesmal
Kickstarter-Projekt der Woche
ein Kickstarter-Projekt verlinkt. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich backen will, weil also The Glitch ist quasi Hardware-Pentesting-Plattform, Security-Pentesting-Hardware-Plattform, sagen sie selber dazu. Und zwar die Grundidee ist, wenn du jetzt irgendwie einen USB-Stick in einen Computer steckst, dann passiert ja noch nicht so arg viel. Aber wenn jetzt dieser USB-Stick eine Tastatur emulieren würde, dann wird die Sache schon interessant. Also stell dir vor, deine Kiste ist quasi geunlockt und du kommst dann kurz her, stopfst diesen USB-Stick rein, er schreibt irgendwas auf der Tastatur, zum Beispiel macht er jetzt eine Shell auf und dann schreibt er drauf /r/ sudo. Und wenn du halt sudo als NoPassWDR hast, dann bist du halt gefuckt. Oder wenn du halt unter Windows kannst du halt entsprechend verschiedene Sachen machen oder machst eine Shell auf oder machst irgendwie eine Remote Shell auf oder.
Okay, also alles du steckst das Ding einfach nur ran und
er macht automatisch das Richtige. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Er hat irgendwie auch das Ding hat jetzt irgendwie verschiedene Buttons, wo du einstellen kannst, was er jetzt machen soll. Zum Beispiel, ob er jetzt irgendwie nur zeigen soll, dass er was kann. Zum Beispiel, indem er einfach einen Calculator oder sowas aufmacht unter Windows. Oder ob er wirklich eine Kiste ownen soll. Und die ganze Idee ist selbst nicht neu. Das Kickstarter-Projekt ist auch irgendwie, ja, es will halt wieder einer damit Geld verdienen, aber Davor gab es schon ein ähnliches Projekt, beziehungsweise ein ziemlich gleiches Projekt. Es nennt sich das USB Rubber Ducky. Und zwar ist es quasi, sieht aus wie ein USB-Stick. Du kannst es im Internet kaufen und es macht quasi das Gleiche. Okay. Und du kriegst es schon für $59 im Gegensatz zu dem Kickstarter-Projekt, was irgendwie der Einstieg bei $73 ist. Und das sieht nicht so hübsch aus. Und du kriegst keine USB, keine Rubber Ducky dazu. Also kein wie heißt das, Quietsche-Ente. Und genau, das Projekt des USB Rubber Ducky gibt es auch auf GitHub, also den Source Code dazu und wie du es programmierst, das ist ziemlich cool. Oder als nächste Möglichkeit gibt es, du nimmst dir so ein, wie heißt denn das Ding? Wie heißt denn das Teil? So ein, auch so ein Mikrocontroller, so ein ganz kleiner, wie heißt denn der?
Raspberry Pi.
Nein, das ist kein fucking Mikrocontroller.
Nein, keine Ahnung.
Biggieboard.
Komm, versuchen wir nicht weiter zu raten, ich suche es.
Nee, ich habe keine Ahnung.
Jedenfalls, es gibt einen anderen Mikrocontroller, der ist kompatibel zum Arduino.
Okay.
Wie heißt denn der? Teensy. Teensy nennt sich das Ding. Und da kannst du auch, genauso wie dieses Teil, kannst du einen Micro-USB-Adapter oben drauf machen. Dann kannst du quasi von da Code ausführen und dort auch Kram reinschreiben. Und das ist quasi die Grundidee. Und dann kannst du halt immer wieder Tastatur werden und kannst dann Sachen kopieren und halt diesen ganzen coolen Scheiß. Das Kickstarter macht quasi das Gleiche und das ist eigentlich ganz schön langweilig. Aber ich wollte bloß drüber reden, weil es halt prinzipiell eine ziemlich coole Sache ist einfach.
The Glitch und Rubber Ducky.
Genau, oder?
Ja. Dann gibt's mal wieder was zum Spielen. Es ist mal wieder ein Humble Indie-Bundle erschienen. Irgendwie reden wir jede Sendung drüber, gefühlt.
Also ich finde es genau die richtige zeitliche Entfernung eigentlich. Weil die kommen nicht mehr so oft raus. Also nicht so jedes Mal, wenn eins vorbei ist, sofort ist wieder das Neue. Sondern sie kommen halt mit ein bisschen Verzug immer raus.
Ja, sind ja auch immer wieder ein bisschen andere Musik-Bundle oder Android-Bundle oder so.
Genau, also ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aussieht, aber das letzte war auch, dass du wieder Zeug fürs Android bekommst. Ja, also glaub. Zeug, was auf Android funktioniert, was eine ziemlich, ziemlich coole Sache ist. Ich weiß nicht, ob es diesmal auch wieder so ist. Und du hast jetzt eine App für das Humble Bundle, wo du dann die ganzen Games quasi wie so ein quasi App Store, wo du die Sachen dann halt für dich runterladen kannst.
Okay. Das sind jetzt noch ganz normale PC-Spiele.
Genau, das sind
wieder mal.
Sind jetzt wieder
also ganz normal. Humble Indie Bundle 6.
Genau, es gibt ein ziemlich cooles Spiel, das nennt sich Torchlight. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist so wie Diablo, nur nicht Diablo.
Okay.
Und so ein bisschen mehr Comic-mäßig gemacht, also mehr als das Diablo 3 gerade. Und kann man auf jeden Fall mal ausprobieren.
Läuft wie immer auf Linux, Mac und
Windows. Ja, also je nachdem halt. Mit ein bisschen Glück läuft es unter Wine. Oh, die Seite sagt, du bist geowned.
Genau, ich bin geowned.
Genau, also die Humble Bundles so, also die haben auch echt coole Games. Es gibt so ein paar andere Projekte, zum Beispiel Indie Royale. Was haben die gerade? Das ist halt auch so ein Projekt, die haben aber nicht so coole Games einfach. Die haben halt irgendwie Sachen.
Ist bei diesem Indie-Royale auch Linux dabei?
Ja, es geht. Also du hast irgendwie die Suche. Hier hast du zum Beispiel Swords and Soldiers, was ein Flash-Game ist. Also quasi Flash-Game, was dann halt auch unter Linux läuft. Aber sonst hast du hier Windows.
Hier finde ich ja gut, dass du immer gleich weißt, die laufen halt unter jedem OS und dann ist
auch also gut. Also ich weiß nicht, ob es wirklich mit allen so ist, aber mit den meisten auf jeden Fall. Das ist eine ziemlich coole Sache.
Ja.
Und hier, also die Top-Contributor waren hier mit $29 einer dabei. Und ich weiß nicht, wie viel ist gerade beim Humble Bundle? $600. Also das hat schon mal noch ein bisschen Unterschied.
Ja, früher war der Notch immer ganz oben. Ich weiß nicht, der macht jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr mit oder war noch nicht drauf, keine Ahnung.
Wer ist der Notch?
Der von, was hat er gegründet? Fällt mir gerade nicht ein.
Twitter.
Nee.
Facebook.
Ach, nee, das war doch
Instagram.
Nein, das war der mit dem Play, mit diesem Baukasten. Wie heißt denn das? Minecraft.
Ah, Minecraft.
Wie ist okay. das?
Was ja auch mal cool wäre, Minecraft für in so einem Indie-Bundle. Das wäre schon eine recht coole Sache eigentlich. Aber ich glaube, er verdient einfach zu viel Geld damit einfach.
Ja.
Und deswegen geht's nicht.
Vermutlich. Okay, weiter. Du hast es dir schon gekauft, Indie-Bundle?
Ja, genau.
Ich überlege noch, aber wahrscheinlich. Boah, sieht Spielerauswahl sieht gut aus. Und ich komme leider bloß immer so wenig zum Spielen.
Ja, das ist das Problem.
Ja. Microsoft-Patent.
Achso, genau. Microsoft hat sich was patentieren lassen.
Yay.
Das könnte eigentlich zu den Sachen. Aber jeder, sie verklagen sich noch nicht.
Na, noch nicht.
Aber das ist der erste Schritt. Patent ist der erste Schritt, damit man jemanden gut verklagen kann.
Gut.
Und zwar das Patent, wie man sein Telefon still machen kann, indem man es schlägt.
Finde ich gut. Ja, ja. Ich schlage mein Telefon auch immer.
Ja, also du schlägst es dann und hörst auf zu klingeln zum Beispiel.
Ja.
Praktisch, oder?
Ja. Man darf bloß nicht zu doll schlagen, dass man nicht die Glasscheibe einschlägt.
Nee, dann ist es Prior Art, ganz wichtig. Das hat schon mal jemand gemacht.
Dann ist es nur kaputt machen. Hat schon mal jemand gemacht.
Auf jeden Fall, weil man kann alles kaputt machen.
Ja.
Also komisch, Patente, Softwarepatente sind eh komisch. Und das Ding...
Nee. Na gut, also Microsoft hat ein neues Patent.
Ja, also okay. Die Sache ist halt, es gibt irgendwie schon 1000 Millionen Apps, die genau das machen. Du schlägst es und dann hört es halt auf, irgendwie zu dingsen, was auch immer es gerade war. Oder irgendwie leise zu sein.
Ich finde Punchen gut.
Punchen, Leute punchen.
Ah. Bisschen dir was in den Hut werfen.
Nein, du darfst die Leute nicht punchen, bloß anpöbeln. Ganz wichtiger Punkt. Nur anpöbeln. genau. Das war so, also wenn die anderen dann damit anfangen, dann hat Microsoft das Patent und kann die Leute hart verklagen. Und das, dieses Microsoft-Patent war tatsächlich auf diesem Ask a Lawyer Stack Overflow-Kram. Und die haben gesagt so, ja, Prior Art eigentlich, also einer hat gesagt, eigentlich schon, weil du hast irgendwie diese anderen, die irgendwie leise machen, wenn du es irgendwas damit machst und das andere, was irgendwie auch sowas macht, aber irgendwie anders. Und dann der zweite hat gemeint, nein, du musst es immer als im Kontext sehen, wie die Sachen verbunden sind, weil, was weiß ich. Mhm. Ich habe keine Ahnung davon. Das kann man aber nachlesen auf dieser Seite. So. Noch weiter. Just Cause 2.
Genau, das ist auch was von dir, Just Cause 2.
Multiplayer. Also.
Das ist ein Spiel, oder was ist das?
Genau. Also, Just Cause 2, ganz kurz, ist ein so Open-World-Spiel, wo du auf einer Insel bist, auf einer tropischen Insel und du musst quasi bestimmte Aufgaben lösen, zum Beispiel, also die Insel ist bewohnt und die Leute sind nicht immer positiv gestimmt, sich zu sehen, sagen wir es mal so. Und du musst
sie verkloppen.
Du musst sie nicht verkloppen, du musst sie alle erschießen. Ganz wichtig. Das ist ein Unterschied so, zwischen tot und nicht tot.
Okay.
Ja,
sonst wären sie Zombies, wenn sie nur so halbtot sind.
Ich glaube, da gibt es bestimmt auch Mord. Jedenfalls, du musst die Leute, gegen die du quasi diesen Auftrag machst, musst du dann halt erschießen und dann den Auftrag lösen. Oder erschießt einfach auch gar keinen und verkloppst sie nur oder so.
Okay.
Jedenfalls, Just Cause 2 ist so Open World und das ist ziemlich cool und ist auch neu. Und sie haben jetzt in der Red Bull Challenge irgendwas, haben sie gesagt, gab es ein Team, die haben ein Multiplayer für Just Cause 2 gebaut.
Okay.
Also die Open World mit super vielen Leuten. Und das Ganze,
geclashed, oder was?
Das Ganze war so cool, also hat super, super gut funktioniert. Und insgesamt haben 22.000 Spieler auf diesem einen Server, was auch immer dahinter war, gleichzeitig gespielt. Und das ist für einen Ego-Shooter echt verdammt gut, weil du halt die Reaktionszeit eigentlich brauchst. Und wenn du mehr Leute hast, dann wird es halt langsamer und dann wird es halt irgendwie mehr Pain. Und dieses Team von Leuten hat es tatsächlich geschafft, dass irgendwie 20.000 Leute gleichzeitig
in einer Welt waren.
Und es nicht gleichzeitig auf der Welt, sondern in der 48-Stunden-Periode quasi. Also ich glaube irgendwie ein paar 10.000 waren es irgendwie parallel. Ich weiß nicht, steht hier bestimmt drin. Jedenfalls parallel auf diesem Server waren und quasi miteinander gespielt haben.
Okay, und war trotzdem nicht laggy.
Genau, und es soll wohl echt gut funktioniert haben.
Okay, und dann haben sie es abgeschaltet.
Dann haben sie es abgeschaltet, weil es halt nur eine Beta quasi Probierphase war. Und es soll wohl echt, echt gut angekommen sein. Und dieses Problem halt, mehr Leute in so, auf so einem Server zu haben, ist halt eigentlich eins, was noch nicht so richtig cool gelöst ist von irgendwelchen großen keine Nein, Ahnung.
Die stellen ja dann meist mehrere Server hin, die abgeschlossen
sind. Ja, ja, das Problem ist halt immer noch, du musst die synchronisieren.
Ja, zum ja Beispiel, oder du machst eine Welt 10.000 Leute genau, dort.
Genau, es gibt ja zum Beispiel so Battlefield, wo die, ich glaube, da hast du ein Limit Cap von 64 oder sowas und alles, was da drüber geht, wird schon richtig, richtig pain. Und die haben es halt einfach mal bis mit über 10.000 Leuten gleichzeitig parallel gemacht und das ist schon richtig, richtig cool. Wenn es jetzt nochmal, also wenn es aus der Beta quasi rausgeht und fertig wird, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil es ist halt einfach, also die Welt ist riesengroß von Just Cause und dafür, dass es nur ein Mod ist, irgendwie auf dem Spiel aufgesetzt, ist einfach super maximal cool. So, habe ich genug geredet darüber.
Gut, okay, also lest euch mal durch, wie die das gemacht haben.
Genau, ist dazu beschrieben und das ist halt super awesome. Also es sind hier irgendwie 1800 plus Spieler gleich parallel gewesen auf jeden Fall.
Okay. Dann lachen wir jetzt nochmal kurz über Apple. Die komische Map-App sorgt für starke Erheiterung, weil irgendwie...
Und Trauer. und Trauer für Leute, die das tatsächlich benutzen wollen, oder?
Ja, also es ist... Naja, war ja schon vorher klar, aber ich verstehe nicht, warum Apple das macht, aber gut.
Ja, das ist halt tatsächlich, das wäre unter Steve nicht passiert.
Nee,
so,
zumindest
das wollte ich immer mal sagen.
Zumindest nicht so schlimm.
Nicht so genau. Schlimm, ja. Genau, ja, erzähl also, doch mal was drüber.
Ja, ich habe auch noch kurz durchgelesen, da ist zum Beispiel eine Farm, die Airfield heißt, als Flughafen deklariert worden. Ja, da hat sich dieser irische Justizminister oder sowas aufgeregt. Weil das ziemlich gefährlich sein könnte, wenn
genau, wenn Flugzeuge dann auf einmal da langkommen.
Ja.
Aber ich meine, es ist ja nicht so gefährlich, weil ja dieser Dings, diese Farm ja gar nicht so, also ist ja viel freier Platz eigentlich für so Flugzeuge.
Es kommt drauf an, was das für ein Flugzeug ist.
Ich weiß nicht, wenn es so 747 ist, wird es
ja,
nicht so
lang.
Aber ich glaube,
nicht ohne.
Also ich glaube, die haben auch, also die benutzen auch nicht das iPhone, um zu navigieren. Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe es.
Also der sitzt dann da oben in seinem Flugzeug. Siri, sag mir mal den nächsten Flughafen.
Siri, wo wollte ich nochmal hin? Sie ich wollten glaub, zum McDonald's. Oh shit, ja.
Ich glaube, so ist das. Ich glaube, so ist
ungefähr
das.
So. Jedenfalls, also die.
Also diese Maps-App funktioniert einfach nicht, kann man, glaube ich, sagen.
Dazu. Genau, also sie haben ja, kann man ja schon mal sagen, sie haben OpenCard, wie heißt dieses Projekt?
OpenStreetMap.
Genau, sie haben OpenStreetMap benutzt einfach, um am Anfang halt ohne zu sagen, dass sie benutzen.
Das ist ja soweit schon mal gut, aber.
Das ist auch nicht gut, wenn du den Leuten nicht sagst, was
ja, sie, ja, ich meine, dass sie die Datenbasis benutzen. Ja.
Ja, also das ist erstmal prinzipiell eine gute Idee, wenn du die natürlich auch dann honorst und sagst, okay, das macht dir voll toll.
Und wenn sie es jetzt noch verbessern dadurch,
genau.
Wäre auch gut, aber ich meine, das machen sie ja wahrscheinlich auch
machen
gar nicht.
Machen sie wahrscheinlich nicht, also machen sie halt für sich, intern. Ja,
super. Ah.
Aber wahrscheinlich geht es nicht wieder zurück, aber das ist jetzt bloß eine Vermutung von mir, die vielleicht auch niemals wahr wird, kann ja auch sein. So.
Auf jeden Fall findet er die Plätze nicht. Siri ist selbst verwirrt durch diese schlechten Maps-Apps. Also ist, glaube ich, eine richtig traurige Geschichte. Und,
aber ich verstehe nicht, warum es so kacke ist. Also ich meine so...
Ja, die haben halt nicht die richtige Datenbasis oder nicht die große Datenbasis, die Google halt hat.
Ja, aber es muss ja auch eine... Also es, okay, Datenbasis, klar, sie haben OpenStreetMaps, was erstmal schon eine relativ große Datenbasis ist. Und zum Beispiel die Warschauer Straße könnte man schon mal vermuten, dass auch diese App die findet.
Ja, aber der verwechselt halt Schöneiche bei Berlin mit Berlin selber. Und deswegen, ich meine, viele heißen ja auch Bernau bei Berlin, die heißen ja wirklich so die Orte, ja.
Okay.
Und da kommt er halt nicht damit klar, dass es.
Also liegt es tatsächlich nicht in der Datenbasis, weil ich denke, in der Datenbasis wäre es richtig. Er weiß einfach nur nicht, was was quasi gemeint ist. Ja. Und das liegt dann daran, also da...
Ja, aber dann, die müssen doch ihre Apps irgendwie aufeinander abstimmen.
Ja, also dieses Problem ist halt bei Google, bei Google Maps gibt es halt ganz viel Korrelation. Also zum Beispiel, wenn du in der Nähe von irgendwas bist, dann ist er eher der Meinung, dass du das meinst und
ja,
solche Sachen.
Ja, ist ja auch gut, aber und es scheint
das,
ja...
Und also, das, ja, genau. Das
ist aber auch, es funktioniert halt nicht richtig und... Da müssen sie halt noch dran arbeiten, genau, und das halt also irgendwie gleich als Feature rauszuhauen.
Genau, das Problem ist halt, sie haben es halt komplett ausgetauscht mit dem.
Ja,
oder hatten sie davor schon mal Maps?
Nee, wir haben vorher Google Maps.
Komplett benutzt einfach?
Ja.
Und jetzt haben sie gemerkt,
dass. Ja, eine eigene App. Und die funktioniert halt nicht so gut.
Und jetzt haben sie ihre eigene Map. Und jetzt meinen sie, ja, wenn ihr das irgendwie braucht, also das Google Maps, dann müsst ihr auf die Webseite gehen.
Ja,
über deinen Browser auf deinem.
Ich würde einfach warten, bis Google eine eigene App.
Ja, das Problem ist halt, ab und zu braucht man tatsächlich Maps. Würde ich jetzt behaupten, einfach. Und wenn die halt so scheiße sind, das hilft ja nicht wirklich weiter dann.
Ja, was ich halt auch, oder was an Google Maps halt cool ist, du sagst einfach, du willst die nächste Pizza und der zeigt dir alle Pizzen in der Umgebung. Und ja, das kann diese App da, diese Apple-App zurzeit nicht.
Also was wohl auch ganz, ganz gruselig sein soll, ist Public Transportation in den USA, wo es halt gut funktioniert.
Apropos Public Transportation. Das geht jetzt nämlich in Deutschland. Echt? Mit der Google Map auch.
Ja, das ist super awesome.
Guck, also die Deutsche Bahn und Google haben zusammengearbeitet und du kannst jetzt eine Route berechnen.
Maps
mit
GL. Oh shit.
Mit Bahn. Also wenn du sagst, du willst von Berlin nach Stuttgart, sagt er dir dann, okay, fahr mal mit der S-Bahn und dann mit der City Nightline und dann mit dem IC und dann laufe noch, oder fahr mal morgen früh mit dem IC, ja, und dann zeigt das dir hier so an.
Holy shit, ich hab gerade Maps GL aktiviert, das war bei mir da unten, hat gemeint, ich kann das jetzt aktivieren. Und das,
du bist gerade in Mexiko.
Ja, ist ja egal. Das geht nur darum, dass er jetzt...
Das aber WebGL gibt es schon länger. Ja,
aber in dem Browser drin?
Ja, ja.
Echt?
Ja.
Wie lange habe ich denn Maps nicht mehr benutzt?
Scheinbar eine Weile schon nicht.
Fuck, ey, ich bin so...
Also das habe ich auch, das habe ich öfter gesehen. Das.
Und also ich muss sagen, das ist schon echt ziemlich cool eigentlich. Gucken, ob es jetzt auch gleich 3D wird.
Ja, es sieht an ein paar Stellen noch immer komisch aus, deswegen benutze ich noch das Classic. Aber zurück zu Public Transportation. Also das ist jetzt drin. Ich war letztens auf der Bahnwebseite und haben sie groß beworben und dann habe ich gedacht, probiere ich doch mal gleich aus.
Das
ist schon cool. Also ja, jetzt könntest du auch im iPhone endlich sagen, zeig mir mal den normalen Weg mit der Bahn.
Könntest du, wenn die App das...
Ja, wenn du nicht so heiß warst und geupgradet hast aufs neue blöde System. Also ich meine, wenn du das alte noch hast, dann kannst du es immer
machen. Aber es wurden ja auch super viele Security-Issues mit dem neuen Release gefixt. Das ist ja auch so wieder
das Problem. Das ist immer
das Problem. Und es wird für das alte nicht mehr gemacht, weil die sagen, ja, wer hat denn das bitte noch?
Also, ja.
Außer du hast halt ein altes Phone. Aber das will man ja auch nicht haben.
Aber das ist auf jeden Fall cool, auch dass er dir dann anzeigt, also das Google Maps dir anzeigt, wo das Ding ungefähr langfährt, der Zug. Ja? Mhm. Also wenn du hier drüber gehst, wie beim Auto, zeigt er dir das halt dann an.
Achso, dann kannst du...
Siehst du, die Verbindung würde eher über Leipzig gehen, über Halle.
Ja, und die du jetzt gerade hast, die fährt direkt?
Oder naja, gut, die fährt halt über Braunschweig, Göttingen.
Aber die du jetzt gerade ausgewählt hast.
Ja, ja, das, ja, der weiß halt.
Warum ist er da noch retarded?
Naja, der zieht halt direkt, also, weil er kein Zwischenziel hat.
Ach so, okay, ja, ist klar.
Der kennt jetzt hier nur Frankfurt, Mannheim.
Ja, aber das ist ja auch schon mal ziemlich gut eigentlich.
Ja.
Und wenn du halt nirgendwo anhältst, ist ja auch egal eigentlich.
Ja, das ist ja eigentlich egal, genau. Aber es ist trotzdem cool.
Coole Sache auf
jeden Fall. Also, sieht nett aus und
funktioniert.
Sagt dir jetzt die Verbindung hier, die.
Wo muss ich das machen? Einfach bei Get Directions, oder?
Und dann kann ich musst du kann oben.
Ich auch mit Fahrrad fahren?
Kannst du dann mal auch mitfahren? Hier, da musst du es eingeben von A, B.
Ach so. Kann ich auch hier machen, oder? Zuffenhausen nach Stadtmitte. Wo ich jetzt gleich hinkomme.
Zuffenhausen, Stadtmitte.
Oh, ich muss.
Mach mal richtig.
Stuttgart, Zuffenhausen. Guck mal, weiß schon, wo ich hin will.
Naja, aber das wollte ich eigentlich noch picken. Ziehen wir jetzt mal gerade hoch hier. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo ich war. Das war so einer meiner Picks diese Woche, weil da habe ich gedacht, boah, geil, das hat ja lange gefehlt. Und jetzt kann Google Maps auch dir die Zugfahrpläne anzeigen. Finde ich saugute Sache.
Das ist ziemlich cool. Was ich auch echt cool finde, dass jetzt auch Fahrradwege funktionieren. Obwohl, warte mal. Nach Stuttgart. Also das Fahrradsymbol hat mir halt immer irgendwie gefehlt. Oh, ihr macht es einfach.
Das zeigt, ja could not calculate. Das zeigt ja in der deutschen Version auch nicht an.
Oh, okay, dann geht's nicht. Okay, ich kann mit Fahrrad. Achso, ich kann hier einfach nicht mit Fahrrad fahren, weil er weiß nicht, wo Fahrräder.
Ja, aber laufen geht,
und Public
Auto geht und jetzt geht halt auch Public Transportation, das also ist halt schon echt, öffentlicher Nahverkehr.
Echt cool. Guck mal,
das ich meine, das ein ähnliches Projekt gibt es ja auch bei OpenStreetMaps, dieses OPNV-Map, öffentlicher Personennahverkehr.
Ja.
Gibt es ja auch nochmal eine extra Karte, auch für Deutschland. Das finde ich auch ganz cool. Da kannst du auch eigene Strecken eintragen und so.
Mhm.
Ist halt auch noch nicht komplett ausgebaut, weil die nicht auf diese Datenbasis von der Bahn zugreifen können. Aber vielleicht wird das ja nochmal irgendwann.
Oh, der bietet mir aber nicht an, mit U-Bahn zu fahren, das ist aber schon blöd.
Weil Open Data und so wäre schon sinnvoll, wenn solche Daten auch rausgegeben werden.
Okay, also in Stuttgart kann er noch nicht die U-Bahn, das ist ein bisschen blöd. Weil eigentlich willst du ja mit der U-Bahn fahren.
Okay.
Und Bus kann er, glaube ich, auch nicht.
Nee, Bus macht dann nichts, das stimmt.
Ja, okay.
Das ist fehlt noch ein bisschen was, weil eigentlich ist es ja im wenn du es mit der Deutschen Bahn-Webseite abfragst, ist es ja drin. Ne? Mhm. Aber bei der ÖPNV-Karte siehst du es halt auch ganz gut, wo die Linien so lang laufen und so. Bloß im ländlichen Bereich sind es halt noch nicht so weit. Aber das sieht schon gut aus.
Das sieht schon tatsächlich echt.
Da siehst du aus, welche jetzt, ICs hier langfahren.
Und ja, sogar die Busse, also das ist ja schon ganz nett. Oder was ist das?
Sind die Busse. Die roten sind die Busse.
Ja, schon sagen. Das ist ja schon ganz
nett. Ja. Das sieht schon gut aus.
Mhm.
Also da könnt ihr auch mal rumspielen, wenn ihr gerne Zug fahrt oder Bus oder so.
Genau, und aber nicht fahren wollt, sondern einfach nur schauen wollt.
Nur auf der Karte rumschauen wollt,
ja, genau. Dann könnt ihr das benutzen.
Finde ich gut. So, dann jetzt mal wieder zurück zum Piratenpad hier. Wo waren wir? Also, ja, wir wollten über das iPhone 5 haben gelacht, oder? Jetzt können wir noch kurz über Android lachen, weil aber die auch irgendwie gehackt worden sind.
Aber das Krasse ist ja, also nochmal ganz kurz zum iPhone 5, da stehen schon wieder 1000 Millionen Leute vor irgendwie diesem Apple Store an und warten darauf, dass es quasi rauskommt. Und ich verstehe es.
Das ist okay. Ich finde es okay.
Also na gut, dann sind
das ist eine Religion.
Aber das Problem ist halt, so kriegt man die Leute nicht von der Straße weg. Die gehen einfach selber auf die Straße und machen irgendwie Leuten irgendwie den Platz streitig.
Nee, das ist einfach cool, weißt du. Das ist, wenn du hip, wenn du es kaufst, dann hast du so ein gutes Gefühl.
Ich kann es auch im Internet kaufen, wenn ich es wirklich haben will, oder?
Nee, du musst da stehen.
Oh ja, stimmt. Ich fand's cool. Einer hat aber das Schild dabei gehabt, irgendwie der Erste, der Schlager. Jetzt war meine Frage, wenn er dieses Schild hat, hat das ja schon vorher gemacht. Und wenn er jetzt nicht der Erste gewesen wäre, was hätte er denn dann gemacht?
Dann hat er eine 2 oder 3 raufgeschrieben.
Nee, das Problem war ja, das war gedruckt, also das war so ein fertiges quasi.
Dann hat er sich 10 Tage vorher angestellt.
Shit, man.
Campt da schon seit...
Ja, das alles andere macht ja keinen Sinn, oder?
Ach Gott. Na gut.
Fucking Amis.
Android gehackt. Also zumindest
ja, nee, also
Galaxy,
geroutet, Samsung, oder?
S3, ich habe es nicht durchgelesen, keine Ahnung.
Also das
über
Hack bedeutet, Hack bedeutet ja erstmal, okay, je nachdem wie du es siehst, ist halt entweder gehackt, das heißt böse, oder geroutet, das heißt gut. Oder?
Ja,
boah. Ein bisschen. Was steht denn hier? Memory Corruption, Exploit, Upload a malicious file which turn allows you to gain execution on device, isn't limited to NFC, flaw has triggered bla bla bla, the exploit code overcome vulnerability has to be triggered 185 Mal muss der Flaw getriggert werden, damit die Vulnerability Limitation irgendwie.
Okay, auf jeden
Fall. Ich verstehe es nicht, aber
also,
das Coole ist, es ist Nearfield Communication. Das heißt, du kannst einfach remote geowned werden. Also wenn jemand an dir vorbeigeht und du hast ein S3, wirst du geowned.
Könnte passieren, ja.
Gut. Und das Coole ist, also nochmal kurz, also das Android hat ja schon viele coole Sachen, zum Beispiel so Address Space, Layout Randomization, ASLR und Data Execution Prevention. Haben halt die haben halt diese ganzen coolen Sachen eigentlich schon eingebaut, ja. Aber trotzdem haben die Researcher das quasi geschafft, auszuhebeln und trotzdem halt den Code auszuführen. Ich weiß nicht genau, was sie benutzt haben. Ich würde jetzt mal auf ROP, also Return-Oriented Programming, schätzen. Das heißt, man schaut sich den Code an, den man hat, und springt dann quasi an die Stellen zurück und kriegt dann den Red halt und baut sich dann so seinen Code zusammen. Eine ziemlich coole Angelegenheit eigentlich. So, machen wir weiter.
So, Genau. Dann Themen-Projektrunde.
Achso, genau, das iPhone, das neueste iPhone wurde auch schon geroutet, oder?
Keine Ahnung. Das geht immer so schnell.
5.
Komm, Lee, ist ja jetzt egal.
Nein,
komm,
ich will es wissen.
Das ist bestimmt iPhone-Root. Natürlich immer. Nee. Das dauert, das kriegen noch diese
wie heißt das?
Jailbreaker.
Jailbreak. Genau, hier fürs iPhones. So ja, geht's. Guck mal, auf chip.de kannst du direkt anschauen, wie du dein iPhone crackst. Das ist doch mal praktisch.
Ja,
aber das ist nur für 4, das ist zu slow.
Ja, komm, ist egal. Projektrunde. Der Marc sitzt irgendwie dran, ja, neue Binärgewitter-Seite, so ein bisschen neuen Shit, dass es ein bisschen einfacher ist ja. für uns. Weil
sind wir schon soweit?
Nee.
Sind wir schon bei unserem Team?
Nee, ja. Nee, sind wir ja. bei der Projektrunde, ja klar.
Achso, ja.
News ist vorbei.
Nochmal ganz kurz, für iOS 6 gibt es tatsächlich schon Jailbreak. Das kann ich immer mit verlinken.
Das ja, heißt, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das irgendwie anders
gewesen wäre. Also die Sache wird wahrscheinlich so gewesen sein, sie hatten schon Exploits, die funktioniert haben für das alte iOS und haben aber nicht alle gepublished sofort, sondern halt jetzt, wo quasi das neue System ist, funktioniert es wahrscheinlich immer noch und benutzen jetzt einfach diesen Exploit,
ja.
um direkt am Tag 0 quasi ihren Exploit launchen zu können, was eine ziemlich coole Sache ist.
Genau, Marc bastelt an einer neuen Webseite so ein bisschen.
An unserer neuen Webseite.
Genau, an der neuen Binärgewitter-Webseite. Weil wir mit dem jetzigen System nicht ganz so zufrieden sind.
Ich find's gut.
Ja, so. es ist halt an einigen Ecken ziemlich starr und
es ist halt aesthetic. So es ist
ha, ha, ha.
Oh, Carlo.
Ja, total.
Jedenfalls, ja, es liefert statische Seiten aus. Es ist nicht so dynamisch.
Aber es. Ja, das
okay,
ich
machen jetzt. Wir jetzt einfach weiter. Haben wir das auch geklärt? Okay, nee, erzähl weiter.
Ja, nee, es liegt ja alles auf GitHub und ich habe auch immer mal wieder Probleme, wenn ich eine neue Webseite erstelle, dass es sich da irgendwo aufhängt an irgendeiner Stelle. Dieser Rake-Task,
ja, dieses, der das dann dieses irgendwie Ruby-Zeugs einfach.
Umwandelt und. Auch wenn wir.
Aber wir haben auch immer besondere Namen, also besondere Namen für unsere Folgen. Und im Text halt auch besondere Zeichen, die man sonst vielleicht nicht benutzen würde für seinen Blog.
Unicode.
Zum Beispiel den Unicode-Verkrebler, wie hieß denn das Ding? Das war super cool.
Dieses Tischumfallen-Ding.
Nee, nicht der, sondern ich meine den Super Unicode Bonus, das Pilot Super Pool? Unicode
nee, was?
Bonuszeichen. Nee, da gibt es so ein Zeichen, ich habe das irgendwann mal gepickt. Der Unicode Ultimate, UTF-8 Super Combiner hieß das Ding. Und das ist quasi das Ding hier. Und du hast halt dein UTF-8, das U-Zeichen und alle Combiner, die du quasi in den ersten 52 Zeichen oder so, ersten 3000 hast.
Ach so.
Und dann verkrebelt er das Ding halt einfach super hart, weil er diese ganzen Combiner hat. Und ich wollte es in den Text machen, aber irgendwie hat das einer rausgenommen. Da war der drin, der war dahinter.
Ja, vielleicht ging es nicht.
Stimmt, Fleidi hat gemeint, ja, ist kaputt gegangen, deswegen können wir es nicht reinmachen. Gott sei Dank, okay. Ja. Können wir es nochmal versuchen.
Aber stimmt, aber in dem Piratenpad ist er drin, ne?
Ja, ich weiß.
Und ich habe schon gedacht, was ist das? Ist meine Scheibe kaputt? Was ist das? Ja, das geht nicht weg, es ist ein Glitch. Wo ist, kommt der her? Das
ist der Glitch. Aber nicht der Glitch, sondern ein anderer Glitch. Aber das ist der YouTube auch super
kompliziert. Aber cool. bei dieser Webseite, neuen Test, da sind wir dran. Irgendwann werden wir mal switchen, weil das gerade bei Podcasts vielen, also wir wollen ja immer viele Formate verschiedene anbieten, Org, MP3, dann demnächst vielleicht Opus und so.
Ja.
Und das alles matrixmäßig zu verteilen, geht mit dem aktuellen System halt nur unter Schmerzen.
Okay, und Schmerzen wollen wir ja nicht, deswegen machen wir einfach Sachen neu.
Und deswegen ist das neu. Was war das? Ich habe schon wieder den Namen vergessen von dem Ding. Nicht Sinatra, nee, wie hieß denn das Teil? Was Marc da gebaut
das
hat.
Das steht hier oben mit bei mir, warte. Nginx und Ruby, oh, oder ist das noch nicht richtig?
Nee, das war auch so ein, ich hab's vergessen, wie das Ding hieß.
Aber das ist gut, weil das ist nicht so viel Pain, oder was?
Ja, es kann halt teilweise ein paar dynamische Sachen da reinbauen. Das ist nicht ganz so statisch wie diese Static Page Generator, den wir jetzt haben.
Und
dadurch kann man halt schon ein paar Sachen nachladen, noch während der Laufzeit und so.
Mhm.
Ist dann halt Ruby, aber läuft irgendwie.
Ja, keine Ahnung.
Also, und jetzt hat er jedenfalls umgestellt auf, was? Bootstrap, ne? Twitter Bootstrap.
Sieht ein bisschen shinier aus. Genau. Also es sieht nicht so, also sieht mehr minimalistischer aus oder so.
Mehr shiny auf jeden Fall.
Genau, und sieht auf jeden Fall ganz anständig aus. Ich finde, es sieht ganz nett aus.
So.
Und solange es jemand anders macht, wir machen es immer noch, oder?
Was?
Wir hosten es auch noch dann?
Nee, das kannst du auf Heroku hosten.
Also ich fand es ja tatsächlich immer relativ cool mit den, dass die Leute uns Pull-Requests geschickt
haben. Das kannst du ja immer noch machen. Du kannst ja dann quasi die Ausgangsfile, die ja auch Markdown sind, kannst du ja immer noch auf GitHub hosten.
Mhm.
Und dann kannst du halt daraus dann, wenn sich da irgendwas ändert, einen Hook bauen, der dann halt die neue Seite generiert.
Das muss halt gemacht werden.
Ja.
Jemandem.
Ja.
Das also ich fand das ganz cool, weil wir haben ja öfter mal irgendwie so Fuck-Ups drin, die einfach dann nur so übernommen werden, Copy-and-Paste-mäßig. Wär halt schon cool, wenn das funktionieren würde.
Ja, also wir basteln an neuer Website und so. Du bastelst auch an was?
Ich bastel auch an was, beziehungsweise ich habe es fertig, nachdem ich es wiedergefunden habe. Und zwar das ist ein Projekt von vor, ich weiß nicht, 5 Jahren vielleicht, wo ich das mal gemacht habe. Das ist ein Shell-Skript, beziehungsweise jetzt 2 Shell-Skripte. Das Original liegt so noch dabei, es nennt sich randplaylist.sh, weil generischer ging es einfach nicht. Was es ist, ein Newgrounds Music Fetcher. Also Newgrounds, kann ich kurz erklären, ist so ein Portal für so Flash-Games und für anderen Kram und unter anderem auch für Musik. Das heißt, wenn du irgendwie coole Musik hast, die du selber gemacht hast, kannst du es da hochladen und die Leute können es bewerten und Kommentare und Shit. Jedenfalls vor den 5 Jahren oder vor was, also da steht jetzt 2 years ago, ich glaube, ich habe da bloß den Initial Commit gemacht, weil ich da Git entdeckt habe oder warum auch immer, habe ich ein Shell-Skript geschrieben, was von dieser Webseite zufällig Musik holt, runterlädt,
ja,
und abspielt. Und das Wichtige war, auf Newgrounds gibt es auch ganz viel Scheiße, ja? Und deswegen guckt das Skript am Anfang, okay, ist die Musik gut genug für mich? Das heißt, hat die irgendwie ein Rating über 4, also die 10 von 1 bis 5, wenn es über 4 ist? Und passt es in die Genre, die ich ausgewählt habe?
Okay.
Das heißt so elektronische Musik, denn dann gehen da halt so ein paar Sachen rein. Und alles andere einfach hart ignorieren und nicht runterladen, weil das ist Scheiß.
Und wie entscheidest du das?
Auf der Webseite stehen die Ratings. Und da steht auch, welches Genre es ist.
Okay, das heißt, also ich habe schon gedacht, du analysierst irgendwie die Musik oder sowas. Okay.
Bullshit.
Okay.
Nein, das macht man auch nicht in Shell, das macht man dann irgendwie in.
Nee, ja, das hätte ich ja sagen können, dass du dann irgendeine Library hast, wo du es einfach nur reinjagst oder irgendein Programm, wo du es reinjagst. Und
das Problem ist ja, man müsste es ja immer noch runterladen.
Ja, dann müsstest du, klar, dann müsstest du es runterladen, da durchjagen und der gibt dir irgendwas
zurück. Nee, also wie gesagt, Newgrounds ist ein Portal für Bewerten und diesen ganzen Social-Kram, was auch immer. Und das hat immer recht cool funktioniert. Ich habe da auch ganz viel Musik raus, die ich jetzt beim Fahrradfahren höre, weil sie halt einfach super aufpushend awesome ist und so. Und jetzt habe ich gedacht, okay, ich finde es cool und ich finde Spotify cool. Spotify, sagt dir das was?
Ja, das ist dieser Musikdienst.
Das ist dieser Musikdienst,
Streamingsdienst,
ja. Der dir quasi Musik streamt, die du gut finden könntest. Ich habe gedacht, okay, ich finde das cool, aber ich finde irgendwie scheiße, dass du da 10 Euro im Monat bezahlen musst oder Werbung hast. Und ich stehe halt nicht auf Werbung in meiner Musik drin. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dieses Skript, was ich da mal vor 5 Jahren geschrieben habe, das ist eigentlich ziemlich awesome. Und ich mache es jetzt einfach nur, dass ich auch auf Arbeit das wieder hören kann. Das Problem ist halt, da habe ich ein paar Constraints. Das heißt, ich habe auf dem Server jetzt so ein Icecast aufgesetzt, ein M-Player und halt dieses Rand-Playlist so umgeschrieben, dass er anstatt das mit M-Player, also erst runterzuladen und dann mit M-Player zu starten, benutze ich quasi MPC-Add und adde das quasi einfach nur zu der Playlist dazu.
Und dann schickst du so einen Icecast.
Und der MPD ist halt so eingestellt, dass er halt auf Icecast streamt und dann kann ich es quasi von zu Hause hören.
Du hast ja dann eigentlich Spotify geschrieben.
Quasi. Also abgesehen, dass es halt nicht so schön bunt ist und du quasi bloß eine Stream-URL hast. Aber ja, also es ist halt, ich wollte es bloß mal kurz vorstellen, weil es halt eigentlich Also ich muss das ein bisschen refactored habe ich es eigentlich nicht. Ich muss das ein bisschen umschreiben, weil halt die ganzen Pfade nicht mehr gepasst haben. Es hat halt irgendwie mit irgendwelchen Regex den Shit aus der Seite rausgeholt und die Regex haben halt nach dem letzten Umbau von der Seite nicht mehr gepasst. Aber das war relativ einfach. Und jetzt macht es quasi genau das und es ist ziemlich cool eigentlich. Es ist ziemlich cool geworden. Und es sind 103 Zeilen, eigentlich viel zu viele für das, was es macht, obwohl es ist relativ viel auskommentiertes Zeug und die ersten 25 Lines sind auch irgendwelche Kommentare, die ich irgendwann mal geschrieben habe, die ich aber nicht mehr verstehe. Nee, also die Sache ist halt, ich habe es genommen, habe es irgendwie gemacht, dass es wieder funktioniert und dann war quasi fertig für mich und der Rest. Nee. Ich bin eh der Einzige, der es benutzt, ich wollte es bloß mal vorstellen.
Ja, ja, okay. Aber könnte man, wenn man es braucht, sich auf GitHub runterladen und...
Genau, ich habe es auf GitHub gestellt, weil GitHub ist halt da, wo ich den Kram dann auch wieder verteilen kann, dann, wenn ich es mal irgendwo anders brauche, was ich aber wahrscheinlich niemals machen werde.
Okay. Dann Lesefu. Lesefu. Ich schlag mal das Airtime Community Blog vor. Airtime ist eine Radioautomationssoftware, weil wir gerade bei Icecast waren. Da kannst du deine Lieder so reinstellen, Sendungen reinstellen, moderieren, Zeug, Gedöns machen.
Quasi ein glorifizierter Player. MPD, sorry.
Ja, es ist halt so eine Web-Oberfläche dann und hast eine Playlist, genau, und der schickt das halt auf den Icecast und dann kannst du es auch hören.
Okay.
Und die vertreiben das, können auch Radios einsetzen, UKW-Radios oder Internetradios, und die haben halt auch so einen Community-Blog, da schreiben auch Leute, die jetzt nicht bei dem Unternehmen, oder Unternehmen ist es nicht, es ist eine gemeinnützige Organisation, die das dieses Airtime und noch ein paar andere Sachen entwickelt. Aber die haben so einen Blog und da schreiben halt auch ein paar Externe und sind immer wieder ein paar sehr nützliche Artikel und Tipps und Ideen in diesem Blog drin. Also wer sich für Audio, für Linux-Audio, für Journalismus, für Open Streaming.
Für Menschen?
Naja, Menschen.
Für Computer vielleicht auch? Nee,
ich würde.
Das wäre jetzt eine Chance gewesen, das allen Leuten quasi beizubringen.
Allen Leuten beizubringen.
Ja. Nee. Mögt ihr Computer, dann müsst ihr diese Seite ansurfen und alles euch anschauen.
Nee, so weit würde ich es jetzt nicht fassen. Also schon so Journalistik, Audio, Linux, Streaming, Gedöns, Radio.
Zeugs.
Radio-Talks. Wer sich für diese Richtung interessiert, kann mal in dieses Community-Blog gucken.
Oder deine Dings lesen, deine Thesis. Oder noch nicht.
Ja, die
gibt's. Oder bleibt die auch für immer dann zu? Verschlossen
quasi. Da reden wir dann nochmal drüber, wenn es soweit ist.
Okay, du musst dich dafür einsetzen, dass alle Leute quasi das lesen können, was du gemacht hast.
Ja, da setze ich mich schon für ein. Aber da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Okay. Aber dieses Blog hat mir auch so ein bisschen geholfen für die Thesis. Deswegen stelle ich das mal vor, weil... Da sind echt ein paar coole Artikel drin. Okay.
So, und mein Pick für diese Woche ist Clickjacking im Google Website Translator. Clickjacking ist ja eine besonders interessante Schwachstelle in Web-Applikationen. Und hier an dem Beispiel Google Website Translator ist das tatsächlich mal erklärt, was es bedeutet und wie das funktioniert. Und was quasi der Auslöser dafür ist, dass es quasi zu diesem, oder was man dagegen auch machen kann. Es ist quasi so, du hast irgendwie zwei Bilder und du sagst, okay, ziehe dieses Streichholz auf diese Zigarette und drück da ein Result und dann hast du quasi gewonnen oder was auch immer. Und was halt da drunter ist, ist dann halt auch nochmal cool gezeigt einfach. So, du hast hier halt deinen Text, den du kopieren willst und ziehst den dann quasi hier rüber in dieses Feld rein und dann drückst du Result und dann bist du quasi, also die Website ist quasi darunter projiziert unter dieses Spiel und damit addest du quasi diese Adresse als Administrator. Das ist ziemlich cool eigentlich. Und wenn man dann irgendwie darauf das ganz cool fand, dann gibt es bestimmt im Internet auch noch coole andere Clickjacking Beispiele und wie man es genau macht. Also das ist jetzt hier bloß Proof of Concept, aber es ist halt schon recht cool.
So. Das ist schon gemein, dass man das nie sieht.
Ja. Yeah. Dass man Sachen einfach transparent machen kann.
Mm.
Ja, stimmt. Okay.
Ja, das war der Lesefug. Kommen wir zum Mimimi der Woche. Das ist alles First World Problems.
Das ist
erst dein First World Problem, dann meins.
Das ist einfach so awesome, dieser Typ.
Was hat er für ein Problem?
Okay, sein Problem ist, ja, auf seinem iPhone, ja, hat er irgendwie ein lustiges Video, was er abspielt.
Ein lustiges Video?
Ja, oder? Also ein lustiges Video von einem Babyäffchen. Ja.
Super.
Und jetzt möchte er es etwas lauter oder leiser machen, ja. Und wenn er jetzt auf diesen Button drückt, ja, auf den da, dann ist es ja auf der rechten Seite. Aber dieser Slider bewegt sich nach links. Überleg mal hier, da drückst du drauf, der leiser Button,
ja.
Und dann bewegt sich nach links.
Das wird tragisch.
Und das bedeutet, dass er jetzt immer darauf aufpassen muss, dass er das iPhone auf der richtig rumhält, damit auch wenn du nach rechts drückst, dass er dann auch dieser Slider nach rechts geht.
Mhm. Ja, das ist tragisch. Das ist so ein UI-Fail.
Das ist einfach, das muss von Apple gelöst werden. Und es wird, aber das Problem ist halt, es wird niemals eine Lösung geben dafür. Außer irgendwie, man macht sich Gedanken darüber.
Ach, könnte man schon lösen. Ich meine, das Telefon weiß ja, wann es gedreht ist. Und dann könnte es die zwei
eigentlich,
Button vertauschen.
Eigentlich müsste diese zwei Button dann vertauschen. Aber solange das nicht passiert ist.
Hat er das Problem?
Hat er das Problem. Ja, und das ist halt echt ein übles Problem. Und ich quasi bin auch mit ihm. Das ist schon 5 Monate alt. Das heißt, er hat das Problem schon 5 Monate lang.
Mindestens.
Ja. Und das ist halt schon krass. Also wenn man sich
Max, wir verstehen deine Probleme. Wir können dir Max leider keine Lösung anbieten, ja. Außer du jailbreakst und tauschst die selber.
Das ist awesome.
So. Oder du baust den einen aus.
Nein, ja, genau.
Lassen wir das.
Also irgendwie muss er das auf jeden Fall selber. Das ist halt krass einfach.
Ja.
Nee, also ich find's awesome, wie er es geschrieben hat. Einfach. Und das ist wahrscheinlich auch selbstironisch. Hoffe ich. Klar.
Dann, ich war mal wieder bei meinen Eltern.
Oh Gott.
Ja, und da gibt's ja.
Und du hattest schon wieder kein Internet.
Ich hatte schon wieder kein Internet. Das ist so brutal.
Was war's?
Jetzt, DSL 400.
Edge ist kein Internet?
Oder Edge ist kein Internet, nee. Edge ist kein Internet und DSL 400 ist eigentlich auch kein Internet.
Ja.
Oh, das ist so brutal. Du glaubst gar nicht, wie ich gelitten habe.
Kann ich mir vorstellen.
Und deswegen habe ich gedacht, Scheiße, jetzt muss ich da endlich mal was machen.
Ja.
Und bin halt bei Amazon rumgesurft und habe mir erstmal alles Mögliche zusammen gekauft.
Yeah. Und hast du gewonnen?
Eine UMTS-Antenne.
Mhm. Oh, hier, dieses Ding, das irgendwie 1000 Seiten lang ist. Nur der.
Nee, das ist nur eine kleine. Nee, ich habe so eine richtig große gekauft. Latt.
Ich finde es awesome, dass es einfach 1000 Seiten lang ist. Einfach so super.
Ja, das ist ja nur.
So, auch für den Otuchibo Internet Stick funktioniert die.
Ja, gibt auf jeden Fall eine Menge UMTS-Antennen. Wir haben dann tatsächlich eine aufs Dach geschraubt und dann halt noch eine extra Fritzbox geholt.
Hier,
und,
die große hast du geholt, vielleicht?
Nee,
oder die etwas kleinere?
Die auch nicht. Nicht ein Rundstrahler, sondern wirklich eine.
Ach, ein Richtfunk sogar.
Mit,
hier so eine
mit
für 79 Euro?
Nee, eine etwas billigere als die.
Wie teuer war die jetzt als ihr?
Die hat irgendwas mit 50 Euro gekostet.
50 Euro für eine fucking Antenne?
Ja, ich meine, hättest du es selber gebaut, hättest du wahrscheinlich auch 30 ausgegeben.
Nee, hättest wahrscheinlich irgendwie 2 ausgegeben.
Nee,
weil du brauchst irgendwie das Kabel und dann brauchst du irgendwie die scheiß Metallstäbe.
Ja, die musst du noch zusammenlöten.
Ja, und wie teuer ist Löten? Nicht so unendlich teuer.
Zusammenschweißen und wenn du gutes Material hast.
Dann brauchst du natürlich noch erstmal das Schweißgerät, was du dir dazu kaufst.
Genau.
Ich sehe dein Problem.
Ja. Und es muss halt auch ein bisschen schneller gehen.
Ja.
Im Endeffekt hat es dann doch nicht in der Zeit geschafft, wo ich es haben wollte, weil dieser eine scheiß Adapter nicht kam, weil die Antenne mit irgendwie FME aufhört und auf so einen USB-Stick, der hat ja hier also
sag
diese,
mal, was hast du da für einen lustigen Adapter? Ich finde es ja krass, dass die überhaupt einen Ausgang hat, weil normale
ich habe ja extra einen Stick noch gekauft, der diesen hat und das ist irgendwie der CRC9 heißt das Ding.
Achso,
und
dann brauchst du so einen auf groß.
Ja,
hätte
genau.
Ich dir tatsächlich einen geben können.
Ja.
Wenn du da gewesen wärst.
Ja.
Ja, gut, du hast ja kein Internet, konntest mir nicht Bescheid sagen.
auf jeden Fall, ich meine, irgendwann kam dann alles und ich konnte auch alles zusammenstecken und ich hatte dann auch endlich UMTS.
Ich finde das eklig, dass es so gelb wird.
Ja, aber das ist was anderes. Weiß auch nicht, was da passiert ist. Nee, also wenn du den bei meinen Eltern nur einfach ransteckst, hat er nämlich auch nur Edge gehabt.
Ja.
Und ich meine, immerhin, wenn du da mit 2-3 Leuten auftauchst, das kannst du über DSL 400 nicht mal machen heutzutage. Wir saßen dann echt jeder hatte dann seinen UMTS-Stick drin und einer durfte über die DSL-Leitung surfen.
Das war ungefähr genauso schnell.
Dann ging es wenigstens, dann war die Last wenigstens verteilt. Aber es geht nicht, du kannst nicht
vier... Ihr guckt doch eh nur in Twitter. Da macht man dort
das. Nee, aber du kannst nicht vier Leute gleichzeitig auf einer DSL 400-Leitung lassen. Das geht nicht.
Nicht?
Nee. Da kackt selbst deine SSH-Session ab, wenn da einer nebenbei irgendwie seine E-Mails liest. Das geht nicht. Du schreibst ein Shell-Skript und tippst und denkst, warte mal, hat er das jetzt? Hat er das Zeichen jetzt? Ja, er hat es! Und das geht einfach nicht. Das geht nicht. So kannst du. Nee, kann man nicht arbeiten. Das war echt ein Problem. Und jedenfalls haben wir dann diese. Weil ich habe dann auf der Vodafone-Seite nachgeguckt und da stand dann halt, da kannst du ja die Abdeckungskarte dir angucken. Ja. Und eigentlich hätte diese Straße voll ausgeleuchtet sein müssen mit HSDPA. Und aber angesteckt, hat nur Edge angezeigt. Da habe ich gedacht, scheiße. Ja, und dann hier große Antenne aufgezogen und alles verkabelt und dann hatte ich auch endlich UMTS am Ende.
Aber was ist jetzt einfach die Geschichte oder was?
Das war die Geschichte. Ich habe jetzt bei meinen Eltern endlich UMTS.
Und zwar Super Speed UMTS.
Ja, ich habe hier extra auch einen Stick gekauft, der 21 Mbit kann. Die neuen werden ja immer schneller.
Ja.
Und mein nächster Schritt ist dann auch eine LTE-Antenne.
Wie viel Internet hast du? Du weißt schon, dass das kein LTE-Stick.
Nee, das ist noch kein LTE-Stick.
Okay, ich habe nämlich einen LTE-Stick mir gekauft, weil der billig war.
Und? Was hat er gekostet?
Der hat 39 auch gekostet.
39 nur?
Ja.
Echt? Wo denn? Ja. Aber kein mit.
Doch, mit Huawei.
Ja, ich meine mit Antennenanschluss.
Ach so, das habe ich tatsächlich nachgeschaut.
Also wenn, dann brauche ich einen mit Antennenanschluss, weil...
Aber LTE leuchtet doch viel weiter.
Ja, LTE, aber auch LTE habe ich von Vodafone, habe ich an der Stelle gar nicht. Ich hätte LTE von der Telekom, aber auch nur so Randbereich. Das heißt, also,
wie oft bist du denn bei deinen Eltern?
Oft genug, um diese Probleme zu haben.
Oh Gott, das ist echt eine treue Geschichte.
Du musst nur zweimal im Jahr bei deinen Eltern sein und DSL 400 haben. Oh, das geht nicht.
Das geht
nicht. Du kommst. Nein, du hast echt Probleme, das glaubst du nicht.
Du musst, weißt du, was du da implementieren musst? So Dings, Traffic Shaping für das DSL 400, damit jeder wenigstens 200 hat.
Ja.
Damit jeder wenigstens halbes ISDN hat.
Ich weiß nicht, wie ich da früher überlebt habe. Wie wir alle überlebt haben mit ISDN und Modem und allem.
Nee, warte mal, wie viel doppeltes ISDN hat denn jeder? Oder? 200?
Ja. 128 ist doppelt.
Okay, das heißt, jeder hat schon sogar noch ein bisschen mehr hat jeder.
Ah.
Super. Aber wenigstens kackt deine SSH-Session nicht mehr.
Aber früher hat es irgendwie alles geklappt, ja. Aber da waren die Webseiten auch nicht so groß. Heutzutage ist ja manchmal so eine Webseite 2 Megabyte.
Ja.
Da lädt das Ding und lädt und lädt und lädt.
Ja,
und
früher hast du halt auch irgendwie 15 Minuten, also unter Modemzeiten hast du 15 Minuten für einen Musik-Download gemacht.
Oder manchmal noch länger.
Und das waren 3,5 Megabyte.
Ja.
Das ist nicht so viel.
Nee. Heute sind unsere Sendungen sind ja auch manchmal locker über 100 MB.
Aber bloß
kriegst du über Modem gar nicht mehr rüber.
Bloß, nee, das ist vorbei einfach.
Also, wenn du nochmal einen LTE-Stick findest, der am besten alle Bänder kann, das heißt 800,
1,9,
1,8 und ja, 2000 noch irgendwas.
2200, glaube ich.
Ja, 2100, 2200, irgendein. Also, wenn der die alle kann und einen Antennenanschluss hat, dann würde ich den auf jeden Fall nochmal kaufen. Weil das, ich habe nur welche so um die 100 Euro gesehen.
Ja, ich gucke mal, welche ich habe hier.
Weil dann baue ich nämlich noch eine LTE-Antenne. LTE-Antennen gibt es auch hier auf der Seite, LTE-Anbieter-Info, gibt es auch irgendwo eine zum selber basteln.
Preis, oh shit, das Teil kostet ohne Vertrag 150 Euro. Und insofern habe ich aber nicht bezahlt. Warum kostet der so teuer?
Ja, ja, genau. Die
Website
habe ich auch gesehen.
Also wie gesagt, ich habe den irgendwie für 40 oder für 50 gekauft. Aber, und da gab es noch so einen komischen Adapter-Shit
mit. Der kann nämlich doch 800 kann er. Okay, aber
und zwar 2600.
Ja, aber nicht 1,8.
Genau. Brauchst du
der Telekom kann die nämlich alle.
Die sind aber schon teuer.
Ja.
Ich hab mir nicht gewusst.
Deswegen habe ich mit denen nicht geholt. Aber ich habe mir hier einen geholt für 40 Euro.
Mhm.
Einen Huawei-Stick, der halt schon HSP Plus oder so kann, also diese 21, irgendwas, nicht nur diese 3,6 war ja, dann 7,1, dann war 14 irgendwas und jetzt halt 21 irgendwie. Und das Coole ist, was auf der anderen Seite auch ein Problem ist, aber erstmal das Coole, den steckst du einfach ran und der geht sofort ins Internet.
Wie?
Wie dann das? Hey, guck hier, Du musst nichts mehr machen. Also,
hier, aber jetzt, bei deinem jetzt Apple mein, nur, oder?
Nee. Wie? Nee. Ich kann ihn auch. Hier, guck.
Nein, hör auf, ich will kein Internet. Oh
Gott, lass mich. Guck. Wir gucken es uns jetzt einfach mal an. Achso, es ist wieder drin. Ja, guck, es geht, er sucht, er macht, er tut.
Was passiert jetzt?
Moment.
USB 0 wird er. Das ist ziemlich awesome.
Guck, da. Er ist online gegangen. Und jetzt kannst du darüber gleich surfen. Der sagt jetzt, er ist eine Netzwerkschnittstelle.
Ja, awesome. Das ist ziemlich cool. Das fehlt mir tatsächlich bei den anderen auch. Jetzt weil, zu USB 0 tatsächlich. Ziemlich
cool. Der sagt jetzt einfach Netzwerkschnittstelle, zack, online. Du musst das Ding nur anstecken. Du musst keine scheiß PIN eingeben. Du musst es nicht, da musst du keinen Treiber für dieses Gerät unbedingt haben. Ja. Das war halt cool. Du kannst es an Linux anstecken, an den Windows anstecken. An Windows musst du da irgendwas installieren. Aber also, bei Linux.
Ja. Das ist so cool. Ja. Aber jetzt hab ich keine.
Ja, gut, weil du müsstest über 192, 168, 1.1
nee,
einmal.
Ja, ist ja auch eigentlich gar nicht.
Irgendwie. Aber ist ja gar nicht. Aber das Coole ist echt, dass dieser Stick, dieses Hi-Link heißt es.
Ja.
Also dass er echt an Linux nur ranstecken, zack, ging. Ich war total baff.
Also das Coole ist halt, ich habe so dieses alte, kripplige Cladphone. Ja. Ich hatte das auch mit UMTS. Und du hast es angesteckt und es wurde zum USB-Device. Und das fand ich ziemlich cool. Also so USB-Network-Scheiß. Mhm. Und das fand ich ziemlich cool. Also fand ich richtig cool eigentlich.
Ja, weil normalerweise die anderen Modems melden sich ja irgendwie als Modem irgendwie
ja,
an.
Ja, genau. Als,
du
als
musst PPP dann PPP nochmal. Und
dann musst du deinen eigenen Chat-Skript.
Genau.
Ich mein, klar. Also es ist quasi, es meldet sich als Serial-Port, ja. Und das ist halt einfach ein riesen Scheiß.
Das ist so, wie du früher irgendwie mit deinem Modem irgendwie Verbindung
aufgebaut hast. Ja, es ist halt, das Schlimme ist, es ist halt noch Modem.
Ja.
Und das ist eigentlich, oh fuck, 139 kostet man, also ein bisschen teuer. Nee, so teuer habe ich nicht bezahlt. Aber vielleicht mal gucken. Ich wollte bloß schauen, ob der so eine Antenne hat.
Huawei-Stick, ich muss mal kurz nachgucken.
Genau, und dieser fucking dieses fucking Sharing-Dock, was aber super retardiert ist, sorry.
Ich muss mal kurz gucken, wie der heißt. Das ist der Huawei E353. Davon gibt es noch verschiedene Versionen. Und der mit dem S irgendwas. Mal kurz hier reingucken. Der 353S-2, der hat dieses Hi-Link drauf. Die Version davor hatten das irgendwie noch nicht. Und das ist halt, der hat halt irgendwie eingebaut, dass er gleich einfach ins Internet geht und sich anmeldet als Network-Device.
Das
fand ich echt cool. Also das wusste ich vorher gar nicht.
Ja.
Der Nachteil ist aber, das Gerät wird von der Fritzbox nicht richtig erkannt.
Ja.
Weil die Fritzbox geht halt davon aus, dass es ans Modem anmeldet. Ich meine, du kannst es an die Fritzbox stecken, das geht an, ja, aber das surft halt nicht darüber. Und das ist dann wieder mal Mimimi gleichzeitig, ja, dass die Fritzbox mit dem Ding nicht umgehen kann.
Ja, gut, das ist aber deine Fritzbox retarded einfach.
Ja, AVM-Leute müssen da einfach mal Support für das Ding einbauen.
Die müssen einfach mal das Richtige machen.
Weil das kann ja nicht so schwer sein. Und es gibt jetzt scheinbar immer mehr Sticks mit diesem Hi-Link. Und das fand ich echt cool. Linux angesteckt ging bei dem. Ich habe gedacht, boah, wow, geil. Warum hatte ich so ein Gerät nicht schon früher? Also auf jeden Fall cooler Stick. Und da der hier noch eine Antenne anschließen kann, habe ich jetzt endlich UMTS bei meinen Eltern. Und bin jetzt zumindest zufrieden, auch mal schnelles Internet zu haben.
Ja,
und der Next
teilweise
Step, der Next Step ist jetzt LTE. Ja, und da brauche ich halt auch eine Antenne, weil das ist auch zu schlecht ausgeleuchtet an der Stelle.
Ja.
Da kann man sich, gibt es entweder Bastelanleitung für LTE-Antennen oder man kauft sich auch eine für 50 Euro.
Ich meine, du kannst den Shit da auch irgendwie reinlöten.
Ja.
Bei den Krebsplugs geht es ja auch. Also das sind das, was ich schon ein paar Mal vorgestellt habe. Da kannst du das auch einfach, dieses Kabel, was da unten in diese Antennen-Dings geht, machst du einfach an so einen anderen Adapter und ziehst den raus und ist fertig.
Okay.
Und dann lötest du, du musst nicht mal was löten, also du musst quasi nur das Kabel löten, das ist nicht so schwer.
Mhm.
Du brauchst hier quasi sowas, irgendwie so ein SMA-Kram.
Genau. Ja, beziehungsweise, also hier der Adapter, der
du. Ah, hier, genau, sowas hättest du gebraucht dann, ne? Oder sowas.
Ähnlich. Ja, das ist von SMA.
Ja,
also aber ich brauche nicht SMA, ich hätte FME gebraucht.
Okay, was auch immer.
Auf FME.
Ja, okay. Anyways.
Das gibt da zigtausend.
Ja, das ist hier halt ein super
Pain, LTE, Linux.
Ja,
naja, auf jeden Fall. Da gibt es eine Menge und mit Antennen kann man da tatsächlich doch eine Menge erreichen. Ich hätte es nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Also, wer doch noch auf irgendwie Gegenden wohnt, die irgendwie so schlecht ausgeleuchtet sind.
Ja, mein Beileid.
Ja. Aber mit LTE und UMTS sieht die Welt schon besser aus. Ich sag's euch. Man muss ein bisschen anstrengen, gerade wenn man irgendwo mitten auf dem Dorf, mitten im Nichts, selbst Internet, selbst Mobilinternet ist irgendwie schwierig, muss man sich noch Antennen basteln. Aber geht. Geht, geht, geht. So, das waren jetzt meine Erfahrungen mit Mimimis, Weins, Heuls und Freus der letzten Wochen.
Ja.
Toller Stick. Leider geht er nicht an der Fritzbox, aber...
Man kann ja nicht alles haben. Ja. Dafür hättest du diese Sharing Station, die ich auch dazu bekommen habe, benutzen können. Dieses Sharing Dock.
Und wo hast du es gekauft? Wann hast du es gekauft?
Ich habe es bei eBay, da gab es irgendwas für eBay. Super Cheapo.
Hättest du mal einen Link rumschicken sollen. Da hätte ich das auch gekauft.
Also es war
weil ich habe echt überlegt, und das hier, die 40 Euro für den Stick waren irgendwie gerade noch drin,
ja.
Aber 140 oder 150 wollte ich jetzt nicht für einen LTE-Stick zahlen.
Wie gesagt, ich habe es wirklich nur gekauft, weil es billig war. Ich hab keine Ahnung gehabt, was es irgendwie macht und ob es gut ist. Ich habe es einfach gekauft, weil es billig.
Aber vielleicht kannst du mir den mal ausleihen, dann probiere ich mal bei meinen Eltern.
Ja, kann ich mal machen, weil
so Antenne bauen.
Wie gesagt, ich brauche den halt eigentlich
nicht. Ja, ja. Also dann würde ich zumindest mal ausprobieren, ja. ob ich, wenn ich eine LTE-Antenne baue,
ja.
Ob ich da dann LTE hinkriege.
Ja.
Weil
also funktioniert auch mit UMTS übrigens der
LTE. Ja, ja, das ist schon klar, aber wenn, dann will man ja LTE haben.
Ja, genau, wenn man, dann will das coole Zeug.
Ja.
Okay.
Okay, dann
Picks. Was?
Oh, wir haben Picks. Mr. Literal dein
Picks. Genau, Mr. Literal, das reicht auch schon. Okay. Das ist ein lustiges Flash-Video von jemandem, der Sachen sehr
wörtlich nimmt,
genau.
Okay, und ich habe...
Ich hab echt nichts anderes, oh Gott, ich bin
zu... Ist auch egal. Ich habe das Känguru-Manifest... Super tolle, super Geschichte. Gibt es als Buch eigentlich, aber das ist hier gelesen von demjenigen, der es auch geschrieben hat. Marc-Uwe Kling heißt der. Und der hat so ein, ja, ich würde mal sagen, imaginäres Känguru, was bei ihm eingezogen ist, und das ist irgendwie Kommunist.
Warum und ist das Kommunist?
das ist einfach nur so lustig. Und die erleben halt so Geschichten, miteinander kommunistisches Känguru und er ist Kleinkünstler, also tritt halt auch so auf Bühnen auf und spielt halt vor Publikum und so und die erleben halt interessante Sachen, die da immer so in kurzen Episoden zusammenfasst.
Okay.
Und man an einigen Stellen schmeißt man halt sich so richtig weg. Ist teilweise Gesellschaftskritik natürlich, sowas, was halt auch so ein politisches Kabarett so ein bisschen ist. Ja, und hier ist es halt so auf sozialer Ebene so ein bisschen.
Mhm.
Deswegen ist dieses Känguru auch kommunistisch. Es ist ein paar echt total witzige Sachen, wo man sich einfach nur wegschmeißt. Weil das, ja, will halt nicht arbeiten, dieses Känguru, will einfach nur faul in der Matte hängen, Kommunist sein und trotzdem irgendwie noch die Welt verändern.
Ah ja, okay, gleichzeitig
ja, quasi. Gleichzeitig. Das ist halt toll. Und dann kommen auch manchmal ein paar Nazis vorbei. Ja, oder, das
passiert mir auch ständig.
Egal. Also da gibt es auch zwei Teile von. Ich habe jetzt den zweiten schon, ist dieses Känguru-Manifest. Davor gibt es die Känguru-Chroniken. Kann ich auch empfehlen. Also wenn man das eine noch nicht gehört hat, sollte man vielleicht mit den Känguru-Chroniken anfangen. Gibt es auf CD oder als Buch. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass es nicht als MP3-Download irgendwo gibt. Also Gott,
echt.
Bei Amazon könnte man es hier über Audible irgendwie kriegen.
Oh, fucking Audible, das willst du nicht haben. Ja,
genau,
das willst du nicht haben. Audible ist aber der super riesen Cancer. Also, du brauchst mich in Windows.
Nee,
oder
Mac.
Oder ein Mac, genau. Also unter Linux bist du einfach gefuckt oder du benutzt Wine. Also
bei Amazon MP3 kannst du Linux gut benutzen.
Echt?
Ja.
Hat sich aber das geändert? Also da, wo ich Audible...
Nee, bei Audible nicht, aber bei Amazon MP3 ja, okay, geht's. Fuck, bei Audible geht's wahrscheinlich nicht.
Also das Problem nicht. Ist halt, Audible ist halt so komisch, die machen so komischen DRM-Scheiß.
Ja, die machen so DRM-Scheiß, ja.
Und dann krebelst du das irgendwie hin und dann kannst du es auf deinen... Ich weiß gar nicht, ob man den auf normalen MP3-Player überhaupt drauf machen kann. Ich glaube nicht.
Nee, muss der können.
Ja, genau, zum Beispiel...
Muss das iPhone können. Du brauchst zum Beispiel
ein i... Oder? Ich hatte das halt, weil ich hatte irgendwie ein iPod Touch.
Mhm.
Für eine Zeit lang. Ich habe damit halt rumgespielt und dann gab es halt bei Audible gab es halt immer so kostenlose Hörbücher und Zeugs.
Ja.
Nee, das ist und das war ein Riesen-Cancer.
Ja.
Also das auch, also kauft es nicht bei Audible.
Nee, ich würde es auch als CD kaufen und dann halt zur Not einlesen und MP3s draus machen. Ich finde es halt eigentlich schade, dass es das nicht als MP3-Download gibt. Ja, dann hätte ich das gemacht.
Apropos
und so muss ich es halt wieder irgendwie alte, komische, tote Datenträger benutzen.
Apropos einlesen. Wir hatten eine super coole Geschäftsidee. beziehungsweise keine Geschäftsidee, sondern einfach irgendwas Awesomes fürs Internet, nämlich Indie-Books. Die Idee war, du nimmst so Public-Domain-Bücher und lässt die von Indern vorlesen. Ja. Und das ist eigentlich auch schon. Und was machst du da? Du bist so am Denken. Machen wir irgendwas falsch?
Nee, ich habe nur geguckt, was der,
jedenfalls, was der Chat sagt. Jedenfalls, Indie-Books, du lässt quasi in der Bücher vorlesen und dadurch, dass sie so einen coolen Akzent haben, ist dann besonders awesome. Ja? Nicht?
Nee, kann sein.
Jedenfalls, auch wenn die Leute dann auf deine Webseite gehen, dann denken sie, oh, Indie-Books, also voll independent und so. Ja. Und dann lesen sie Hunde und dann sind es nur Inder. Oh. Also wir haben es nicht dazu geschafft, das wirklich zu machen. Wir wollten das irgendwie auf so einen Outsourcing-Kram machen lassen.
Indie-Books.
Indie-Books, ganz wichtig, Indie-Books. Ja, das ging, wir haben irgendwie Leute angeschrieben, ob sie das für uns machen, also ob sie Sachen vorlesen und wir das dann quasi auf so eine Webseite stellen, aber hat sich leider keiner gemeldet, also ein bisschen traurig. Aber wenn ihr es schafft, wenn ihr auch indische Freunde habt oder gerade Inder, die bei euch irgendwie gerade in der Firma arbeiten, dann fragt sie doch einfach, ob sie
mitmachen wollen
bei zum Beispiel bei Alice in Wonderland oder so, ja? Solche Sachen einfach mal vorlesen. Alice
im Wonderland.
Genau. Ja, halt, sie sollen schon Englisch reden, das ist schon okay. Weil dann haben wir auch eine größere Masse, die wir ansprechen können mit. Und dann quasi die als wieder frei ans Internet zurückgeben, quasi die Quellen freigeben, damit die Leute auch Indie-Books quasi verbreiten können.
Ah, okay.
Unter so, wie heißt die Lizenz, die Dings?
CC
Creative, genau, Commons. Genau, Creative Commons Zeugs.
Ja.
Und das wäre halt schon echt eine coole Sache. Und ich würde dafür.
Dann kannst du halt nur so Sachen nehmen, wo der Autor 70 Jahre tot ist.
Ja, ist halt so. Ja. Aber es gibt ja wirklich genug. Es sterben immer Leute. Und es werden immer Leute älter als 70, nachdem sie tot geworden quasi sind.
Genau.
Und deswegen sind die Möglichkeiten quasi grenzenlos. Für jeden Tag, den du wartest.
Demnächst wird der kleine Prinz, müsste demnächst gemeinfrei werden.
Und dann?
Von Antoine Saint-Exupéry.
Und dann?
Nix, ich finde das Buch cool.
Und dann Indie-Books.
Und dann könnte das bei Indie-Books kommen.
Auch so. Und auch so, wir könnten auch Indie-Films machen.
Das ist dann aber quasi schon schwieriger.
Ist dann halt wie Bollywood, aber dafür wird's, ja, das ist halt nicht so einfach zu machen. Weißt du? Indie-Books hat das Coole, du musst bloß irgendwie einen Inder vorsprechen lassen. Und das ist dann schon fertig. Und Indie-Films ist halt ein bisschen schwieriger.
Aber wenn du es jetzt erzählt hast im Podcast, wer weiß, vielleicht gibt es das dann.
Oh, ja. Das wäre super awesome. Also wenn ihr quasi Kontakte habt oder wenn ihr denkt, das ist eine richtig coole Idee, ich würde auch spenden. Ganz einfach. Okay. Ich würde für Indie-Books spenden.
Gut. Dann.
Achso, genau, ich habe noch kurz zwei Picks, nämlich zwei Koop-Spiele, weil ich spiele gerne Cooperation-Games, das heißt, man spielt mit irgendjemand zusammen und nicht gegen irgendjemand. Mhm. Da sind zwei Spiele gerade rausgekommen, also gerade heute und morgen.
Aber das PC-Spiele, oder?
PC-Spiele, ja. Okay. Also,
gibt ja auch so Koop-Brettspiele.
Ich glaube, das. Achso, nee. Ich bin nicht so der Brettspieler, aber ich stehe so auf Digitalkram. Mhm. Da gibt es zwei coole Spiele. Einmal Torchlight 2, ist ganz frisch vor ein paar Stunden rausgekommen oder freigegeben. Soll wohl richtig cool sein. Ich muss es noch ausprobieren. Und das andere Borderlands 2, was auch schon hart gehypt wurde in den Interwebs. Was auch super awesome sein muss, weil es geht gar nicht anders. Genau. Also die beiden Sachen wollte ich einfach mal kurz picken, weil ich denke, dass die Spiele awesome sind. Auch wenn sie gerade erst rausgekommen sind und ich hier noch keine Chance hatte, sie zu spielen.
Okay. Dann sagst du nächstes Mal, wie es war.
Genau, ich sag nächstes Mal, wie es war.
Und dann machen wir jetzt hier Klappe zu. Affe tot?
Nein, nicht der Affe. Katze tot oder nicht?
Schrödingers Katze? Ja. Aber da müssen wir erst reingucken und dann.
Ja, nee, deswegen jetzt.
Ach so. Tot oder nicht? Oder nicht? Dann, oder nicht, war schön, habt eine frohe Zeit, passt auf euch auf, gehabt euch wohl, lauft nicht von rechts nach links über die Straße.
Echt nicht? Aber dann kommt man niemals über irgendwelche Straßen rüber, oder? Dann ist da irgendwo
andersrum.
Nur rückwärts laufen dann?
Sind zum Beispiel.
Sind Straßen dann so quasi Dioden, oder? Ja. Für dich? Das heißt, du musst dann irgendwie versuchen, im Kreis zu laufen oder irgendwelche Unterführungen zu nehmen, damit du zu bestimmten Stellen hinkommst? Ja. Aber warum?
Weil es geht.
Wie, was? Das geht nicht. Das ist ja das Blöde.
Ja, doch. Hast du gesagt, es geht. Ich kann auch rückwärts über die Straße laufen.
Stimmt. Ja, dann macht es so. Lasst euch nicht überfahren, wenn ihr es versucht. Weil dann könnt ihr uns nicht mehr hören. Oder wenn ihr überfahren werdet, sagt jemand anders, dass er uns hören soll.
Sagt denen, der euch überfahren hat.
Dass, genau. Ja. Ja, wie der gewinnt. Oh, Gott. Und dann muss das machen, weil er euch überfahren hat. Ja. So einfach. Das ist die Regel des Überfahrens.
Die erste Regel des Überfahrens. Wir reden nicht über das Überfahren.
Zweite ist, wir geben Leuten dann Tipps, was sie machen müssen, nachdem sie sich überfahren haben.
Gut. Das war's.
Ja.
Ciao, ciao.
Ciao.
Okay. 2 Stunden.
2 Stunden. Fuck, wir haben wirklich 2 Stunden.
Ja, ich sag's doch.
Wieso da das?
2 Stunden 1. Ja.
2 Stunden Bullshit.
Und ich hab sogar noch zu spät angefangen. Ja.
Das ist echt super gut. 2 Stunden Bullshit, das ist schon awesome.
Ja. Siehst du, wir können das.